weiter, immer weiter. Der FC Bayern Podcast aus der Oberpfalz. Von Oberpfalz Medien.
Ja, ist denn heute schon Weihnachten? Ich habe vorhin noch mal kurz ein paar alte Werbespots von einem gewissen Franz B. angeschaut. Da gibt es auch Highlights und unter anderem sein berühmter Weihnachtswerbespot. Ja, Weihnachten ist schon gerade kurz vorbei. Wir sind zwischen den Feiertagen, zwischen Weihnachten und Silvester. Und wir sitzen hier in unserem kleinen, aber feinen Podcast-Studio, um über den FC Bayern zu reden, beziehungsweise über das Jahr 2023 vor allem. Ich glaube, es wird wie immer noch die ein oder andere Randbemerkung geben, die darüber hinausgeht. Und wenn ich sage wir, dann heißt es, dass ich natürlich nicht allein bin. Mein Name ist Thomas Webel, sondern bei mir sind wie immer gerade frisch auf der Recherche auf seinem Smartphone im burgunderroten FC Bayern Pulli Fabian Leb.
Ich will eigentlich schon wieder gehen.
Servus, schön, dass du da bist. Servus. Ja, finde ich gut, aber die Farbe, die dein Pulli hat, das waren ja so die Trikots früher.
Ich überlege jetzt gerade, was ist das letzte Mal, wo man auch schon über die, wo der das
Kollege Fröhm
dann vorletzte Mal.
Ich habe es nämlich auch live gesehen.
Das ist der Mode-Podcast hier.
Stimmt, okay. Gut so. Können wir uns bitte aufs Wesentliche konzentrieren?
Seit wann macht man sowas? Aber apropos das Wesentliche, servus Stefan.
Ja, servus. Ich habe heute früh...
Im Burgunderhemd übrigens.
Ich habe heute früh mein Jeanshemd in der Hand gehabt und dann habe ich mich daran erinnert, dass du das letzte Mal erwähnt hast und mir gedacht, nee, das kann ich nicht wieder anziehen und deswegen ein bisschen anders. Ich bin eingewechselt worden für den Sebastian Böhm, der ist jetzt auf der Bank.
Ja gut, mal schauen, vielleicht ist es der Start einer großen Karriere.
Ist doch hier Stammbesetzung.
Ja, schon. Braucht er mal eine Pause.
Ich glaube, der ist ein bisschen überspielt, ehrlich gesagt. Ja. Der macht auch zu viele Podcasts, der Burg. Ja, servus Sebastian. Ich denke, du wirst uns hören und wirst uns hinterher sagen, was wir besser hätten machen können, womit du recht haben wirst. Worum soll es heute gehen? Wie schon gesagt, wir wollen auf das Jahr 2023 zurückschauen beim FC Bayern. Wir wollen auf den Status quo gucken, wie läuft es momentan. Und zum Schluss gibt es noch für die Zeit zwischen den Feiertagen vielleicht ganz passend einen kleinen Streaming-Tipp. Und das Jahr 2023 beim FC Bayern war, wir haben vorhin schon im Kaffeeautomaten ganz kurz geredet, Fabian, das war gar nicht mal so ruhig. Also wenn es eine Fieberkurve wäre, dann wäre der Patient gestorben, darf ich mal sagen.
Aber tja, immer mal wieder wäre er am Leben gewesen, aber die Kurve wäre dann auch oft mal abgesagt.
Er lebt da,
jetzt ist er doch wieder gestorben. Ja, genau, und jetzt ist er wieder da. Nee, ich habe eigentlich so Rückblick, erstens, da sieht man mal, wie man geblendet ist, gell? Erstmal so gedacht, ja, Bayern ist wieder das Monster, das früher war, spielt schlecht, gewinnt aber immer. Oder spielt nicht schlecht, das ist jetzt wieder übertrieben, aber spielt ja pragmatischen Fußball. Und dann hat man halt so die letzten 5, 6 Spiele im Kopf oder die letzte Phase des Jahres. Auch wenn man dann so mal genau drüber nachdenkt, das war schon ein verdammt turbulentes Jahr, das der FC Bayern durchlebt hat. Da mit Trainerwechseln, Last-Minute-Meisterschaften, in denen gleichzeitig die Führungsetage entlassen wird.
Kann man mal machen.
Und dann dieser Mini-Kader hinten raus. Und ich habe dann im Kaffeeautomaten gerade auch gesagt, das ist eigentlich, muss man beginnen, ich glaube, der erste Punkt des Jahres.
Der war im Dezember 22.
Der war im Dezember 22. Und zwar, da war das die Verletzung Manuel Neuers, die sich dann noch gravierend ins Frühjahr ausgewirkt hat. Und dann mit der Verpflichtung von Jan Sommer, obwohl man mit Sven Ulreich einen eigentlichen Vertreter hatte. Wir haben das hier lang und genug debattiert. Aber das war so der erste große Aufreger, Manuel Neuer. Und dann die Frage, kommt er wieder, kommt er nicht mehr, ist er fertig, ist die Karriere beendet? Und ich glaube im Nachhinein oder jetzt rückblickend, wo man ja vieles erfahren hat, glaube ich, ist halt die neue Zeit. Der FC Bayern hat ja eine Doku gemacht über diese Zeit. Manuel Neuers selbst auf YouTube produziert dann und ausgespielt. Natürlich werden dann nicht die negativen Aspekte in den Vordergrund gestellt oder irgendwelche Probleme herausgearbeitet. Aber es war schon mal interessant zu sehen und auch wie die Mediziner das einschätzen und wo sie dann sagen, so eine schwere Verletzung hat man in den letzten 10, 15, 20 Jahren beim FC Bayern nicht. Und da sieht man erstmal, vor welchen medizinischen Dimensionen man da spricht und umso höher, und da muss ich mea culpa, da muss ich jetzt auch in die Selbstgeißelung gehen, kann man schon sagen, also dass der Manuel Neuer so zurückkommt, wie es jetzt den Anschein hat, wie er sich im Tor wieder gibt, wie er wieder präsentiert und ja, als wäre er nie weg gewesen.
Ja. Also, und dem muss ich zustimmen. Also ja. Ich hätte auch nicht gedacht, dass er sofort auf dem Level wieder da ist, aber er ist es.
Absolut.
Spricht, und er ist spricht auch, für ihn, spricht auch, glaube ich, für die medizinische Versorgung, die du da heutzutage hast.
Und er ist auch dieser Anker in der Defensive, warum es eigentlich trotz dieses Personalnotstands, den der FC Bayern in der Defensive hat, ist er dieser Anker, der einfach der Mannschaft scheinbar oder den Leuten, die vor ihm spielen, wirklich diese Art von Sicherheit, diese ja, Ruhe, einfach das Wissen, da hinten ist einer, der hält auch mal einen Unhaltbaren. Und ja, sicherlich ein Erfolgsgarant der letzten Wochen, dass er wieder da ist. Aber wie gesagt, das war eigentlich der erste Punkt des Jahres, der schon so weit entfernt scheint und doch war es Anfang des Jahres mit der Verpflichtung von Jan Sommer.
Ja, es war natürlich alles ein bisschen chaotisch. Sie haben dann Jan Sommer geholt. Im Sommer ist der dann wieder abgegeben worden in Inter Mailand.
Das muss man heute lesen. Heute irgendwo ja. war das Sportbild, Kicker, schlag mich tot, irgendjemand. Angeblich hätten die sportlich Verantwortlichen im Sommer nicht gewusst, dass Jan Sommer eine Ausstiegsklausel hat. Also da, wer den Wechsel, das war ja, glaube ich, noch Brazzo Kahn, das war noch die alte Führung, ja, die den Wechsel getätigt haben und die Neuen hätten im Sommer dann nicht gewusst, dass Jan Sommer eine Ausstiegsklausel hat, wären kurz, davon völlig überrascht geworden.
Vielleicht haben die keine Verträge abgelegt, haben keine Ordner, wo sowas drinsteht, wo man
möglich
mal nachschaut. Na, aber was ich ganz, ganz spannend fand, habt ihr mal verfolgt, wie es dem Herrn Sommer in Italien so geht?
Bombastisch.
Aber hallo.
Topkeeper, beste Gegentorquote, also die wenigsten Gegentore der Liga, ein absoluter Fels in der
Brandung bei Inter Mailand. Ich hab's nachgeschaut, 7 Gegentore in 17 Spielen, ja. Wird gefeiert von den Medien in Italien, wird gefeiert von den Fans. Gut, jetzt kann man blöde Witze darüber reißen, dass dort niemand findet, dass er zu klein ist.
Nein, aber
das war so ein Punkt, der mich hier etwas irritiert hat, weil das war ja so ein Thema, was dann irgendwann aufkam, wo dann irgendwann gesagt haben, oh, der ist zu klar für einen Torhüter von der FC Bayern, wo man denkt, der ist ja nicht geschrumpft, wo er an die Säbener Straße gewechselt war. Also man hat ja gewusst davor, wie groß der ist. Das kann doch dann nicht plötzlich ein Problem gewesen sein.
Ja, das ist es ja nicht. Also Jan Sommer ist absoluter Top-Torhüter, ob ihm jetzt 5 cm in der Körpergröße fehlen oder nicht, das ist völlig irrelevant, solange er die Kiste sauber hält. Und das macht er bei Inter Mailand in einer bestechenden Art und Weise. Und von daher kann man es nachvollziehen, dass er den Weg gewählt hat, weil er einfach wahrscheinlich, vielleicht hat er die Signale ja bekommen.
Wenn ja, und hey, vielleicht hat er Glück, gewinnt jetzt auch noch in Italien die Meisterschaft.
Ja.
Zu wünschen wäre es ihm.
Davon ist auszugehen.
Und ja,
Stefan? Ich muss mich zu Wort melden, weil es waren jetzt schon wieder so viele Sachen. Vielleicht gleich mal auf deine Frage ganz am Anfang. Wann hat es ein Jahr gegeben, wo beim FC Bayern nichts los war? Oder wo es ruhig war?
Wo es ruhig war, ja, richtig ruhig nicht. Aber es gab zwischendurch so Phasen, wo zum Beispiel mal ein komplettes Kalenderjahr hindurch der gleiche Trainer an der Seitenlinie stand und vielleicht nicht noch parallel der Sportchef und der Vorstandsvorsitzende rausgeschmissen wurden.
Ja, ja, klar. Also die extremen Negativereignisse waren da, aber bis auf die Jahre, wo man jetzt wirklich sehr erfolgreich war, also die 2 Champions League oder Triple-Jahre, wo ja wirklich genau, alles dann super gelaufen ist.
Ja, oder auch Flick. In meinem Gefühl auch so in Erinnerung, vielleicht drückt mich da auch die Erinnerung, aber auch die Zeit unter Pep Guardiola, als der mal da war, so in der Mitte. Ey, da war nicht alles super. Super, aber ja, es war nicht ganz so wild wie dieses Jahr.
Es war nicht ganz so wild, aber ich möchte trotzdem kurz darauf eingehen, das mit dem Manuel Neuer hat mich auch sehr beeindruckt. Ich habe, glaube ich, damals, wenn wir da schwer diskutiert haben, gesagt, ich traue dann schon in seinem hohen Alter zu, nach so einer schweren Verletzung wiederzukommen, weil ich glaube, hätte nie die Karriere hingelegt, wenn er nicht so von Ehrgeiz schon fast zerfressen wäre. Und ich glaube, dass dir sowas dann in einer Verletzung dann auch hilft, wenn du eben dann so übermaß ehrgeizig bist. Jan Sommer, gefühlt war für mich nicht unumstritten in seiner Zeit beim FC Bayern. Ich kann es jetzt gar nicht mehr festmachen, ob das einzelne Spiele waren, wo er daneben gelegen ist oder so. Aber so als Fazit für mich, sage ich, man hätte in der Zeit wahrscheinlich auch auf den Ulreich vertrauen können. Also ich glaube, dass der Transfer damals vom Sommer überflüssig war, den hätte man sich irgendwie sparen können. Mich freut es total für einen Neuer, dass der wieder so da ist. Und man sieht da in Hinblick auf Nationalelf, es ist kein anderer Torhüter da, den er das Wasser reichen kann. Also kein Ter Stegen, kein Leno, kein Trapp. Der ist trotz seines hohen Fußballeralters immer noch tipptopp.
Also kommt ja doch überraschend. Also wenn sich der Nagelsmann da ins Sportstudio setzt und da mal raushaut, es läuft alles auf Manuel Neuer hinaus. Mhm. Hatte man ja aus der Endphase Nagelsmann bei Bayern doch einen anderen Eindruck.
Absolut, vor allem mit der Torwarttrainerentlassung damals, Tapalovic, da haben wir ja gemutmaßt, dass da wirklich Feuer unterm Dach ist, aber scheinbar war das doch nicht so, wie wir das alle von außen gesehen haben. Was mich allerdings, weil du Tom anfangs gefragt hast, so persönlicher Rückblick, was mir jetzt mal aufgefallen ist, also wie der FC Bayern 1-5 unter die Räder gekommen ist in Frankfurt, dann habe ich mal geschaut, wie der FC Bayern das Jahr davor gestanden ist. Da war der Nagelsmann noch am Ruder, das war kurz vor der WM. Und da waren es, glaube ich, einen Punkt hinter Dortmund an zweiter Stelle. Und zu dem Zeitpunkt vom 1-5 waren es aber allerdings mit einem Nachholspiel 5 Punkte weg. Und ich habe mir dann bloß gedacht, ups, also vor einem Jahr ist der Trainer entlassen worden. Kurz darauf eben dann sind Kahn und Salihamidžić gegangen. Das ist auch total spannend, sich das dann anzuschauen, weil man dadurch auch merkt, wie der Stellenwert von den einzelnen Personen sind. Und das haben wir ja von Anfang an gesagt, dass der Tuchel wahrscheinlich jetzt nicht der bessere Trainer ist oder der so der große Taktikfuchs im Vergleich zum Nagelsmann, aber dass er ein ganz Understanding hat im Verein. Und Tom, du hast es ja vorhin den Vergleich gebracht mit Guardiola. Der Guardiola war im Endeffekt auch nicht erfolgreicher beim FC Bayern als der Felix Magath damals. Der hat auch zwei oder dreimal als Double hintereinander gewonnen. Der Guardiola ist auch immer regelmäßig im Viertel- oder Halbfinale von der Champions League gescheitert. Aber warum war er trotzdem unumstritten und sie hätten gern verlängert, weil er einfach ein unglaubliches Renommee gehabt hat. Und der Tuchel, habe ich so den Eindruck, der steht schon noch fest.
Gut, der hat halt Champions League einfach schon gewonnen.
Genau. Und das glaube ich, macht es aus. Und das ist für mich also die Begründung, warum der Nagelsmann damals gehen musste, weil er einfach ein junger Trainer war und weil man Angst gehabt hat, dass eine Negativspirale losgetreten wird. Und also ich kann mir es nicht anders erklären.
Damit hast du schon die perfekte Überleitung geliefert, nämlich zum März 2023.
Ich habe gerade überlegt, wann war das
März
eigentlich?
März 2023 war das alles. Was der Stefan gerade gesagt hat, das heißt, da ist der Nagelsmann rausgeschmissen worden, Begründung, man sieht die Saisonziele in Gefahr, Thomas Tuchel ist vorgestellt worden als neuer Cheftrainer.
Der wieder ganz kurz, bloß ein kurzer Einwurf, man muss sich das aber vom Zeit, da haben es damals Paris
PSG,
in der Champions League rausgehauen, haben kein Spiel verloren in der Champions League, haben unmittelbar nach dem Rückspiel gegen PSG gegen Augsburg souverän daheim gewonnen, haben dann das Spiel in Leverkusen vergeigt und dann ist er gefeuert worden.
Da war Länderspielpause, ne?
Und gut, aber ich glaube, da haben wir ja schon da.
Weil er in Urlaub gefahren ist, weil er Skifahren
wollte. Aber ich glaube, da haben wir ja schon in der eigenen Folge auch schon drüber geredet gehabt. Das lag natürlich zum großen Teil auch daran, dass Thomas Tuchel auf dem Markt war, dass man ihn gerne wollte und dass man auch wusste, naja, wenn wir jetzt noch ganz easy eine Saison mit Julian Nagelsmann zu Ende spielen, dann ist die Gefahr, dass Thomas Tuchel nicht mehr auf dem Markt ist, vielleicht durchaus gegeben. Fabian schüttelt den Kopf.
Ja, irgendwas an dieser, ich lese das auch immer wieder, der Tuchel war am Markt. Es ist jetzt auch nicht so, dass der Julian Nagelsmann hier der Friedhelm Funkel wäre oder was weiß ich was. Also,
Sätze für die Ewigkeit. Julian Nagelsmann ist kein Friedhelm Funkel.
Ja, das ist doch auch eine Granate, ein Trainer. Sieht man doch jetzt wieder. Das
ist
doch
absolut
eine Hausnummer. Das ist doch ein absolut FC Bayern würdiger Trainer. Und dieses Argument, Tuchel ist am Markt, du hast es ja bloß wieder gegeben, aber das hat es ja immer geheißen. Wir mussten reagieren. Tuchel war ja, gut. Hatten die Informationen, dass er vielleicht kurz vor der Unterschrift bei irgendeinem anderen Verein stand, dass vielleicht irgendein anderer Top-Verein sich Thomas Tuchel schnappen wollte und sie wussten, am Saisonende müssen wir uns von Nagelsmann trennen, dann ist der Tuchel aber auch weg.
Ich glaube, dass, also ich glaube, dass jetzt tatsächlich diese Sache mit Thomas Tuchel ist auf dem Markt, ist ein Argument gewesen oder ein Punkt, das war nicht das Einzige. Da gab es genügend andere Sachen. Und ich meine, es gab ja damals viel Lärm im Getriebe. Angefangen bei seiner Beziehung zu einer Bildreporterin über die ganze Geschichte mit den Terner, die rausgekommen sind. Tapalovic ist schon gerade genannt worden.
Mit dem Longboard zum Training.
Ja, da habe ich jetzt kein Problem damit, aber ihr wisst, was ich meine. Es gab viele verschiedene Punkte in der Mannschaft, waren wohl auch nicht alle gerade Wortführer, waren auch nicht fein, so wahnsinnig fein mit ihm. Also ich glaube, dass da, Stefan war dabei, Stefan sagt, das stimmt nicht.
Nein, die haben doch unmittelbar nach dem Rauswurf haben sowohl in Kimmich als auch in Goretzka, die damals die absoluten Wortführer waren, interviewt oder ihm gesagt, nee, also wir stehen ja voll hinter dem Trainer.
Er hätte ja gesagt an der Stelle.
Wieso denn? Wenn er weg also ist, kann ich doch leicht dann draufhauen, kann ich doch im Nachhinein.
Nein, muss ich aber nicht. Ich glaube einfach, da bin ich beim Fabian, es kann nicht nur diese Sache gewesen sein, Tuchel auf dem Markt und plötzlich ist ihnen aufgefallen, der ist ja viel besser. Das glaube ich nicht. Da muss vieles anderes im Hintergrund gewesen sein.
Ich gebe es offen zu, ich lese alles, ich lese viel, ich verfolge alles, ich schaue alles, was es gibt. Aber diesen Trainerwechsel zu verstehen, da bin ich bin noch nicht durchgedrungen.
Es kann's nicht. Wir können aber zumindest sagen, was der Trainerwechsel bewirkt hat, weil nochmal eben zum Rekapitulieren, im März haben sie Julian Nagelsmann entlassen, weil sie die Saisonziele in Gefahr gesehen haben. Im April.
Kurz, ich hake nochmal ein, ich hatte Spätdienst, wie immer bei solchen Meldungen. Wie immer. Und du kriegst 22 Uhr, ploppt, glaube ich, Kicker oder Bild oder irgendwas. Nagelsmann raus, Nagelsmann vor Entlassung war noch die erste. Ja, ist schon recht, ist schon in Ordnung, passt schon, was spekulierst du denn wieder? Und dann machst du das auf und dann denkst du, Bayern entlässt heute noch mit sofortiger Wirkung Nagelsmann. Das konnte ich nicht glauben. Und dann hat man zwar versucht, Erklärungen zu finden, die nächsten Wochen, Monate. Jetzt sind wir ein Dreivierteljahr entfernt. Aber je weiter diese Entlassung wegkommt, desto weniger wird es greifbarer, was da dahinter gesteckt hat. Und ich hoffe, dass es irgendwann ein Enthüllungsbuch gibt. Irgendwann der Brazzo bricht sein Schweigen. Was weiß ich?
Ich wollte gerade sagen, Kahn oder Brazzo, einer von den beiden.
Momentan würde ich eher auf Kahn tippen.
Brazzo will nochmal einen Job haben beim Bayern.
Tom, darf ich dir eine spontane Antwort geben auf deine Frage? Was hat sich geändert seitdem?
Ja.
Nichts.
Ja, das wollte
ich nicht. Nicht negativ, möchte ich betonen. Nein. Aber es hat sich nichts geändert.
Aber das ist ja das, worauf ich gerade überleiten wollte. Im März ist er entlassen worden, weil Saisonziele sind in Gefahr. Im April sind sie dann erst durch eine Heimniederlage gegen den SC Freiburg aus dem DFB-Pokal geflogen und kurz drauf in der Champions League gegen Manchester City ausgeschieden. Gut, das kann man sagen. Super starker Gegner, kann passieren. Also ich rede von Manchester City und nicht von SC Freiburg. Ja,
und haben eigentlich die deutsche Meisterschaft verspielt.
Das heißt, wie du sagst, so richtig viel ist nicht besser geworden. Tuchel ist ein guter Trainer, ist aber auch kein Zauberer, der plötzlich alles wieder fixen kann. Es scheint, dass da einiges im Argen lag, weil ich meine, dass sind wir wieder einen Monat später, da sind wir nämlich im Mai, dass sie dann doch Meister wurden. Das war jetzt vielleicht auch weniger ihr Verdienst und mehr der Freunde aus Lüdenscheid-Nord, die einmal mehr zwar alles vorbereitet hatten für die Party, aber den notwendigen Sieg dann im letzten Spiel dann doch nicht eingefahren haben. Habe ja damals in der Folge schon erzählt, wie das bei uns war auf der Hochzeit, wo ich eingeladen war, wo der Bräutigam der Hardcore-BVB-Anhänger ist und alle haben sich dann so unterm Tisch so heimlich ein bisschen gefreut, weil ihm niemand irgendwie den Tag versauen wollte. Grüße Robert, falls du das hörst. Aber gut, es war halt, wie es war. Letzter Spieltag bei Bundesliga. Musiala schießt in der 85. Spielminute, glaube ich, war es.
Ich glaube, noch später.
In Köln das 2:1 und dann Dortmund hätte gewinnen müssen. Schießt in der Nachspielzeit noch den Ausgleich zum 2:2 gegen Mainz. Mehr aber auch nicht mehr. Und was, nur ganz kurz, eine Szene, die mir dann wirklich im Gedächtnis geblieben ist. Also wo für mich schon klar war, okay, das hat mich jetzt schon emotional wieder ein bisschen gepackt. Ja, Fabian, dich nicht, ich weiß. Aber diese Szene, wo Thomas Müller auf dem Spielfeld steht, mit seinem Handy in der Hand, mit seinem Smartphone, alle anderen Spieler um ihn rumstehen und diese Truppe von hochbezahlten Unterhaltungsmillionären auf diesen kleinen Smartphone-Bildschirm start, weil sie wissen wollen, wie das Spiel in Dortmund endet und dann irgendwann, ich weiß gar nicht, ob es zuerst von den Fans kam oder ob auf dem Smartphone die Meldung kam, irgendwann war dann die Nachricht, da Spiel in Dortmund ist aus und sie laufen zum Feiern. Aber nochmal, ja, klasse von Musiala, dass er das Ding macht. Auch typisches Bayern-Ding, dass er halt am Ende dann doch ackern, bis es halt irgendwie klappt. Aber wie gesagt, Dortmund hat es in der Hand. Dortmund hat, also Bayern hat die Meisterschaft weniger gewonnen, als es Dortmund vergeigt hat.
Darf ich eine persönliche Anekdote erzählen, weil du...
Ja, ich bitte darum.
Ja, also mir ist nämlich ähnlich gegangen wie in Thomas Müller. Ich bin nicht so hoch bezahlt, aber...
Du warst auch im Ring.
Im Stadion gestanden.
Ich hatte vor dem Spieltag, habe ich es für mich abgehakt. Also für mich war klar, Dortmund wird Meister, Bayern wird... Ja. Also es war für mich gar nicht... Ich habe es überhaupt nicht mehr am Schirm gehabt. Und ich war an dem Tag mit der Familie, haben wir eine Radltour gemacht nach Weiden zum Skater-Contest beim Jutz, beim Jugendzentrum in Weiden. So. Und irgendwann, wenn man dann schon langsam ans Heimradeln gedacht hat, sagt meine Frau zu mir, du, jetzt ist bei mir am Handy gerade eine Meldung aufgeploppt, irgendwie steht's, ich weiß jetzt nicht mehr die Ergebnisse, auf jeden Fall ist irgendein Ergebnis aufgeploppt, ich glaube, dass Dortmund hinten ging ist.
2-0.
So. 2-0 hinten ging ist. Und auf einmal bin ich völlig nervös geworden und hab dann mein Handy vorne ins Radl so reingeklemmt, dass ich ständig schauen kann. Und also zugespitzt.
In die Speichen, also ein bisschen.
Zugespitzt hat sich das dann wirklich alles auf dem Fahrradweg zwischen Weiden und Neustadt, Weiden und Altenstadt. Da sind wir dann wirklich zu fünft mitten auf dem Fahrradweg gestanden. Ich habe das Handy gehabt und alle haben reingeschaut und haben dann wirklich mitgefiebert, was dann passiert. Und das war, ich krieg's von den Toren her nicht mehr auf die Reihe, aber das war ja so ein Wechselbad der Gefühle und dann irgendwann Musiala, glaube ich, hat das dann alles erlöst. Und
also in Dortmund hätte ich noch gewinnen können.
Das war irre, das war wirklich irre. Ich kann mich da wirklich bloß noch erinnern, wir stehen da, alle die Radeln liegen irgendwo in der Wiese und wir stehen alle auf dem Fahrradweg. Ich habe das Handy so in der Hand, alle starren rein und dann, boah, jetzt ist das Tor gefallen und jetzt sind es doch Meister und wir haben es. Jeder hat es nicht fassen können, also es war unglaublich.
Es war typisch für die ganze Saison. Ja. Dortmund musste nur gewinnen, liegt auf einmal 2-0 hinten. Die Bayern gehen erwartungsgemäß in Köln in Führung und dann halt typische Saison. Bayern kassiert in Köln den Ausgleich, das hätte nicht gereicht. Das heißt, Dortmund kann verlieren, aber Bayern spielt bloß unentschieden.
Ja.
Hätte für Bayern nicht gereicht. Und dann ist eben Dortmund zwar noch auf 2-2 rangekommen.
In der Nachspielzeit durch Süle.
Das 2-2 war in der 96. Minute irgendwann und danach war Schluss. Nichts mehr und Bayern schießt da kurz vor Schluss, 88., 89. das 2-1. Ich habe es ja hier schon, glaube ich, erzählt gehabt. Ich war mit dem Kollegen Sebastian Böhm zu dieser Zeit auf einem Relegationsspiel hier in der Region zur Bezirksliga und ich habe es so nebenbei geschaut und ich kann euch da, also mich hat es überhaupt nicht gepackt. Also ich war eher so, ach komm, das ist so ungläubig. Hört's halt auf jetzt, so Dortmund, in Richtung Dortmund. 2-0 Mainz, okay, Musiala, Meister. Und noch bevor ich die Eilmeldung erhalten hatte, der FC Bayern ist neuer deutscher Meister, habe ich die Eilmeldung erhalten, Bayern setzt Brazzo und Kahn vor die Tür. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, was geht denn hier ab? Und dann bin ich zum Sebastian irgendwann gegangen, also das verfolgst du das? Sagt er, das gibt's nicht. Ja, doch, schau dir das mal an. Die hauen jetzt ein K und Bratzer raus, sind aber Meister geworden. Und das zeigt mir einfach, selbst in München, kein Mensch hat mehr damit gerechnet, dass die Meister werden. Niemand. Die haben einfach, geplant, wir werden Zweiter, nehmen wir es mit Würde, hauen aber mal den Vorstandsvorsitzenden und den, Vorstandssport.
Oder da hätten sie die Begründung dafür gehabt.
Ja, eben, haben die Ziele verfehlt, hauen wir mal raus. Und das war alles vorbereitet. Ja. Pressemitteilung wird veröffentlicht um 17.10 Uhr. Dass sie allerdings um 17.20 Uhr deutscher Meister werden. Ja. Damit hat keiner mehr gerechnet. Und auch diese ganzen Mythen, die dann danach erzählt wurden über den weinenden Edin Terzic vor der Süd. Tribüne in Dortmund, diese Mannschaft aus diesem Rückschlag, aus diesem Tal, da wird eine neue Macht herauswachsen, eine erfolgreiche Mannschaft, haben sie ja mit 99 Bayern verglichen, mit der Niederlage gegen Manchester oder mit einem verlorenen Finale daheim. Und ich glaube, nach einem halben Jahr kann man feststellen, nee, Dortmund ist nicht Bayern, um hier mal wieder einen Satz zu bringen.
Gegenteil, die Sonne in das Knack gebrochen.
Eben, das sind ganz zu vergessen, ganz ins Tal der Mythen.
Sie haben halt versucht, das schön zu reden, ist normal, glaube ich, versucht jeder.
Was man schon festhalten muss, ist, weil ja die letzten Jahre immer so von der langweiligen Bundesliga gesprochen worden ist. Also das ist natürlich schon ein Beweis dafür. Ja,
bleibt jeder von uns weiß noch, wo er war, als es kam.
Ja,
und ich kann euch quasi nicht sagen, wo ich die 10 Meisterschaften davor war, aber diese 11. Meisterschaft, das werde ich in Erinnerung behalten.
Wo das ist selbe Schalke, Meister der Herzen und so weiter. Kann ich auch genau sagen. Wir haben mit den alten Herren der DOK Neustadt in Schirmitz, glaube ich, gespielt.
Ich habe auch gleichzeitig gespielt.
Ich war auf dem Weg in die Umkleide.
Du warst aber bei den Bambinis.
Ich war am Platz. Solche Geschichten, das weiß man dann einfach. Und das ist natürlich schon sensationell. Gell? Also diese, wie ich es gerade erzählt habe, mit dem Fahrradweg, ich meine, da wirst du dich immer dran erinnern. So, genau, das war damals die Meisterschaft, wie die Dortmunder zu blöd waren.
Ja, so werde ich immer Schneidenbach im Herzen haben. Ich war am Fußballplatz in Schneidenbach.
Ja, aber das ist spannende Saison. Also quasi spätestmögliche Entscheidung, muss man sich überlegen. Ein Tor mehr für Dortmund hätte gereicht am Ende in 3-2. Wie du sagst, nach dem 2-2 war Schluss. Mhm. Aber super, super knappes Ding. Und bei mir war es aber so, ich habe quasi das dann gesehen am Ticker, es ist ein Meister. Und wirklich so 2 Minuten danach kam die Meldung, bei mir durch Kahn und Salihamidžić entlassen und dann hat sich ja auch herausgestellt, dass irgendwie Brazzo war wenigstens noch dabei in Köln, war bei der Mannschaft mit dabei, hat mitgefeiert auf der Tribüne und so weiter. Kahn ja dann auch das nicht mehr und irre, also total irre, dass das was da alles geschehen ist. Und
was da im Nachgang jetzt alles rauskommt, wie die Gespräche abgelaufen sind. Sie haben sich ja in der Stadtwohnung vom Uli Hoeneß getroffen, um beide darüber zu informieren, dass sie entlassen werden. Und ja, also da gibt es ja.
Aber sie scheinen sehr, sehr unterschiedlich aufgenommen zu haben.
Kann man so sagen. Mhm. Also anscheinend ist der Titan ausgebrochen. Der Vulkan.
Der Vulkan-Titan, ja.
Der Vulkan ist ausgebrochen und hat ja da anscheinend sogar mit. Wie habe ich gelernt, Gerüchten zufolge, geschätzt, gehört, kann nicht der Wahrheit entsprechen, da auch gedroht gegenüber den Verantwortlichen. Und was sich jetzt der Uli Hoeneß lässt ja irgendwie keine Möglichkeit aus, immer mal wieder trotzdem da Richtung Kahn nochmal einen nachzulegen.
Wollt nichts arbeiten.
Ja, die Arbeitsmoral. 24 Stunden sollte er nicht haben, aber 12 sollten schon sein.
Naja, und die Nagelsmann-Entlassung hat aber den beiden irgendwo dann das Knack gebrochen, weil letztendlich der Hoeneß hat doch auch beklagt, dass der Salihamidžić mehr oder weniger gesagt hat, ja, wir wollen Trainer feuern. Und hat der Hoeneß gesagt, ja, wann? Und hat gesagt, ja, ist schon beschlossen. Und ich glaube, das hat den Obersten halt nicht gepasst, dass sie da nicht mit involviert werden. Und
das. Aber ein bisschen finde ich das auch tatsächlich bedenklich. Also weil über Kahn und Brazzo und auch Nagelsmann, das sind irgendwie, glaube ich, ganz eigene Themen. Aber ich hätte schon gehofft, dass der Generationenwechsel auch auf dieser Führungsebene einfach, wie auch immer er funktioniert im ersten Schritt, aber dass er einfach durchgezogen wird. Und wo ich dann gehört habe, dass es jetzt dann die Transfer-Taskforce gibt, wo dann wieder der Uli Hoeneß dabei ist und der Kalle Rummenigge dabei ist. Über Transfers, da kommen wir nachher noch dazu, glaube ich. Gut, und Thomas Tuchel, dem ich mal eine extrem hohe Fachkompetenz zuspreche, was das Thema angeht. Aber dachte mir schon so, boah, jetzt holen sie einen Uli wieder vom Tegernsee. Versteht's mir nicht falsch, die Leistungen, die dieser Mann erbracht hat für diesen Verein, sind unbeschreiblich. Man kann es nicht anders sagen, der Verein wäre heute nicht dieser Verein ohne das Lebenswerk von Uli Hoeneß. Aber irgendwann ist er gut. Und vielleicht hat Uli Hoeneß mit dem Fußball im Jahr 2023 auch nicht mehr so viel zu tun wie dem, ich sag mal, 1995. Nein, jetzt sind sie wieder da. Und das, also es ist wie so ein schlechtes Déjà-vu für mich
gewesen. Aber warum ist das eigentlich so? Weil ich meine, sie haben ja keine Ämter mehr. Warum ist der Einfluss immer nur so riesengroß? Das ist für mich die Frage. Ich glaube nämlich wirklich, und das haben wir ja auch schon ein paar Mal gesagt gehabt im Podcast, dass solange die noch geistig einigermaßen beieinander sind, werden die da mitmischen. Also die werden nicht gleich beigeben oder werden das nicht aus der Ferne betrachten. Die werden da immer ihren Senf dazu geben. Und der Hoeneß, ich meine, Fabi, du hast es ja gerade schon gesagt, also das ist ja zurzeit wieder so ein Fremdschämen. Ja? Mhm. Wenn er da auf dem Kahn, wenn er da so nachkattelt, das ist so.
Wenn man sich denkt, ach, jetzt schon wieder, warum denn jetzt nur mal?
Ja, und in dieser Art und Weise, also so solche Internas dann auszuplaudern, so ungefähr, der will nicht, also ich finde das unmöglich und mich wundert es dann auch immer, dass dass sich so ein Kahn das dann auch gefallen lässt oder so. Also ich finde es unmöglich, was der Hoeneß da
treibt. Ich glaube, bis zu dem Buch, von dem der Fabian gerade gesprochen hat.
Ich denke, oder er gibt am Verein vorbei der SZ ein Interview, keine Ahnung.
Sowas sollte mal vorgekommen sein.
Das soll ja auch schon mal in diesem Jahr vorgekommen sein. Aber ich glaube, um jetzt den Weg durch unseren wilden Ritt durchs Jahr 23 fortzusetzen, was du jetzt gesagt hast, das geht ja nahtlos weiter, Gründung der Transfer-Taskforce.
Oh ja.
Alles spitzt sich zu am Deadline-Day und das war ja so der nächste.
Hey, warte mal, ich habe es mir nochmal nachgeschaut, das war dieser 11. August?
Nein, später.
Deadline-Day
war normalerweise ich 31. Okay. August, es war aber glaube ich diesmal 2. September.
Okay, aber dann lass mich kurz zu einem anderen Thema gehen, nämlich am 11. August, als 60.000 Menschen auf Flightradar den Flug eines kleinen Geschäftsreiseflugzeugs, es ist kein Learjet gewesen, sondern eine Cessna, verfolgt haben. Also über 60.000 Menschen zwischenzeitlich haben auf Flightradar dieses Mini-Flugzeug verfolgt. Und warum? War dann irgendwie, glaube ich, allem klar, auch vor der offiziellen Verkündung durch Thomas Müller, den neuen Pressesprecher des FC Bayern.
Auch laut Elf Freunde, auch eine der Geschichten dieser Saison.
Hammer.
Thomas Müller leakt in einem Instagram-Video.
Wie war das? Er hat irgendwas über Pecan-Nüsse auch geschrieben. Also irre Geschichte, weißt du, da geht's wochenlang, Monate, da geht's Gefalsche und wie können wir den Harry Kane von der Insel loseisen und wie viele Millionen will er noch haben? Und dann kommt Thomas Müller und sagt, ich mach einen Gag, ich hau's mal raus.
Welcome to Munich,
Harry Kane. Aber Leute, das ist jetzt wirklich, das klar, nichts gewiss, weiß man nicht, aber wäre der Transfer vom Harry Kane ohne Hoeneß und Rummenigge zustande gekommen?
Das ist spekulativ, das wäre
ja, für 100 Millionen, ja, glaub schon.
Wäre man niemals beweisen oder belegen können. Aber mit dem Rückblick jetzt, ein halbes Jahr später, kann man, glaube ich, sagen, dass die Bayern alles in dieser Transfer-Taskforce, alles in diesen Transfer Harry Kane investiert haben. Nicht nur finanzieller Natur, sondern alles, was Aufwendungen, Konzentration, Telefonate, Mails, Besuche, Reisen investiert haben. Alles für Harry Kane, um diesen Transfer zu realisieren. Und dadurch fielen alle anderen Baustellen, die eigentlich noch offen gewesen wären, hinten runter. Und diesen Preis haben sie jetzt gezahlt. Vielleicht auch nicht zahlen müssen, weil die Bayern, das kommen wir dann noch dazu, aber weil die Bayern einfach in dieser Saison bislang einen so relativ pragmatischen Fußball gespielt haben. Deswegen ist es ihnen eigentlich mehr oder weniger nicht auf die Füße gefallen. Mhm. Sie stehen gut da, bis jetzt auf Pokal.
Aber ganz kurz zu Harry Kane, einfach nur noch ein paar Zahlen, weil ich glaube, da sind wir uns alle einig, der hat geliefert.
Kurze Bemerkung, aber klar, brat so viel dann allen Ecken und Enden.
Ja, so ist es natürlich.
Deadline, also, der jetzt offenbart.
Um das nicht anzuerkennen.
Bayern war führungsschwach.
Kaum war Bratz raus, ja. Aber es ist gut, dass du das jetzt auch eingestehst, Fabian.
Was?
Nein. Zu Harry Kane wollte ich was sagen. Also ich meine, dass das ein herausragender Stürmer ist, dass das ein Führungsspieler ist, da brauchen wir nicht drüber reden, das war davor schon klar. Englische Nationalmannschaft, Kapitän bei Tottenham, seit, glaube ich, kurz nach Landung der Arche Noah irgendwie gesetzt als Nummer 1 Stürmer. Alles klar, aber wie er geliefert hat, in welcher Form er geliefert hat, das hat mich dann doch sehr positiv überrascht. Ich habe es mal nachgeschaut. Mit 21 Toren aktuell an der Spitze der Torjägerliste. Sowas hat, glaube ich, schon mal in Saisons gereicht zur Torjägerkanone.
Letztes Jahr Niklas Füllkrug 16 Tore in der kompletten Saison.
Und Harry Kane jetzt quasi bis Ende Dezember 21 Tore und 26 Punkte in der Scorerliste. Das heißt, ein paar Vorlagen kamen dann auch nochmal dazu.
Aber das ist doch eine der Fragen. Knackt der diesen scheinbar, ja, monströsen Lewandowski-Rekord gleich nochmal?
Die besten Voraussetzungen hat er. Und ich meine, es gab,
wenn er gesund bleibt, ja.
Es gab auf der Insel, gab es ja so ein bisschen davor, so ein bisschen Genöle und Geläster. Jetzt geht er in diese einfache Bundesliga. Weil wir wissen ja auch, dass die englische Sportpresse vor allem die Premier League als stärkste Liga der Welt ansieht und alles andere sind eigentlich nur Laien. Jetzt könnte man ja tatsächlich sagen, ja, dass der so viele Tore schießt, das beweist, dass die Bundesliga so einfach ist. Oder er ist einfach so überragend, oder, und das ist offen gestanden meine These, jetzt hat er halt endlich eine richtig starke Mannschaft um ihn rum, der halt ihn auch richtig, die ihn richtig brillant füttert. Ich meine, man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Kane auf Platz 1 der Scorerliste. Auf Platz 4 liegt Leroy Sané mit 17 Punkten. Das heißt, gerade dieses Zusammenspiel Leroy Sané mit Harry Kane oder auch Thomas Müller mit Harry Kane, die hat er halt in Tottenham nicht gehabt. Vielleicht kann er jetzt hier einfach aufblühen und zu seiner wahren Form kommen.
Stärkstes Duo Europas. Ich habe jetzt, glaube ich, die Zahlen nicht im Kopf, aber ich glaube, gelesen zu haben, wenn es so auf der Suche nach dem stärksten Sturmduo Europas geht, ich
Sané
glaube,
und Kane.
Genau. Also gibt kein Pärchen in Europa, das mehr Tore oder Scorerpunkte gesammelt hat. Und ja, zu diesem Transfer kann man den FC Bayern nur beglückwünschen. Aber es ist halt mal naturell.
Das Negative zu suchen. Komm doch mal zum Deadline Day.
Ja, aber da ist halt vieles liegen geblieben. Also 100 Millionen für Harry Kane habe ich hier schwer kritisiert. Wird auch weiterhin ungreifbar bleiben. Aber wenn man den Oberen glauben darf, dann hat sich dieser Transfer ja schon rentiert und man ist in der praktisch in der Phase, wo sie die Hand dann aufhalten können.
Ich glaube, sie haben auch schon 2, 3 Trikots verkauft von ihm.
Ja, wie viel waren das am ersten Wochenende? 15.000 am ersten Samstag nach der Bekanntgabe.
Aber ich meine, das ist schon geil, musst ehrlich sagen. Das ist also unabhängig von dem, was der sportlich kann. Und ich glaube, das ist unstrittig. Ist es ein Leuchtturm und ist es auch für die Bundesliga ein Gütesiegel und ist es so ein Typ, das ist so ein Spieler, wegen dem gehen die Leute auch in die Stadien, wegen denen schauen die Leute das auch im Fernsehen an. Das ist halt geil und wenn der dann natürlich noch Mitspieler hat, die ihn befüttern wie ein Leroy Sané oder auch umgekehrt. Ich meine, Harry Kane hat ja auch für Leroy Sané schon aufgelegt, ja. Und wenn der kongenial mit Thomas Müller agiert, das ist ein Traum, das anzuschauen.
Aber ich glaube, ein Aspekt ist nur ganz wichtig, wenn die jetzt mal vor ein paar Jahren einen Cristiano Ronaldo verpflichtet hätten, dann wären die Leute auch gekommen, um Cristiano zu sehen. Aber der Unterschied ist einfach der, dass der Harry Kane zumindest vermittelt ist nach außen und was man von seinen Mitspielern auch hört, der ist so am Boden geblieben. Der ist so, der ist halt nicht abgehoben. Das ist so ein normaler Typ irgendwie, so, der mit seiner Familie da ist und der
mein, nicht tätowiert ist.
Nee,
was schaut du da jetzt nicht so an?
Nee, aber der, wisst ihr, was ich meine, oder? Der, also wir haben ja den Vergleich auch schon mal gebracht mit Lewandowski. Der Lewandowski, dem ist ja immer so angehaftet, naja, der war trotzdem so ein Söldner-Typ irgendwo, der nur auf sich geschaut hat. Und aber der Kane, der hat vom Tag 1 an so die Führungsrolle übernommen und hat sich und war integriert.
Gut, der FC Bayern hat natürlich auch einen separaten Integrationsbeauftragten abgestellt, ja, in Person von Thomas Müller.
Ja.
Aber Lewandowski und Kane darf man nicht vergleichen, weil sie erstens vom Charakter, vom Wesen, vom Menschlichen her, als auch vom Sportlichen völlig unterschiedliche Typen sind. Also wenn ich anschaue, wie sich ein Harry Kane fallen lässt, wie der sich die Bälle am eigenen 16er holt, teilweise auf Höhe der Sechser agiert, teilweise einfach die Angriffe selbst initiiert, wie er Standards verteidigt, wie er aber auch dann gleichzeitig vorne präsent ist, wie er sowohl aus der Distanz trifft, wie er, das Darmstadt-Tor habe ich jetzt erst wieder gesehen, da aus der eigenen Hälfte trifft und so weiter. Ganz anderer Typ, hat sich rentiert, dieser Wechsel. Bayern hat in diesem Fall alles richtig gemacht.
Aber du wärst nicht der Fabian, wenn du nicht sagen würdest, wo sie nicht alles richtig gemacht
aber die haben. Aber die Führungsschwäche des FC Bayern hat sich ja nicht nur in dieser schwer nachvollziehbaren Trainerentlassung von Julian Nagelsmann gezeigt, sondern auch, was sie dann in der restlichen Transferphase bewerkstelligt bzw. nicht bewerkstelligt haben. Ich erinnere an diesen Doppelabgang Stanisic und Pavard, die völlig ohne Not und für mich nach wie vor völlig unter Wert abgegeben werden. Ich sage ganz ehrlich, wenn die Bayern ein Pavard, nehmen wir mal, aus der Premier League holen wollen würden, müssten sie Minimum 50 bis 60 Millionen hinlegen. Minimum. Und für wie viel? Für 30 haben sie wieder abgegeben. Also,
ja, wobei da.
Also ja, gefühlt verkauft Bayern immer unter Wert.
Absolute Zustimmung, aber zu den beiden gerade noch mal ein Kommentar. Bei Pavard hat es da halt auch irgendwann das Gefühl, der will weg, der identifiziert sich.
Aber dann muss ich doch einen Ersatz haben.
Absolut, aber ich verstehe den Stanisic, die Stanisic-Leihe verstehe ich nur viel weniger.
Ja, ich verstehe auch, du man kann auch beide abgeben.
Du hast einen hochmotivierten, hochtalentierten Nachwuchsspieler, der schon gezeigt hat, dass er im Endeffekt für die erste Elf taugt. Du bist in der Abwehr nicht so wahnsinnig toll aufgestellt. Gut, dass du dann ausgerechnet zum stärksten Meisterschaftskonkurrenten verleihst, das hast du zu dem Zeitpunkt vielleicht noch nicht gewusst, aber ich meine, dass Leverkusen unter Alonso jetzt keine Gurkentruppe ist, war glaube ich schon klar. Aber das hat mir richtig wehgetan. Also immer, wenn diese jungen Spieler gehen, in ihrer Entwicklung dort eigentlich eher gehemmt werden, der ist ja jetzt in Leverkusen, ist der jetzt auch nicht die ganz große Nummer.
Der spielt überhaupt nicht, Entschuldigung.
Und, ja, genau.
Und Stanisic.
Ja, also der darf vielleicht, Stanisic fast überhaupt nicht. Lass mich kurz schauen. Ja,
also
Stanisic darf in der Europa-Liga mal, wenn...
Ich schaue eigentlich regelmäßig mir die Aufstellungen an.
Ja, auf der Bank. Auf der Bank sitzt er.
Also vielleicht was zu dem Thema, weil ja die ganze Zeit nach der Holding Six gefahndet wird. Ich kann es jetzt nicht sagen, ob er die typische Holding Six ist. Wahrscheinlich nicht, aber ich verstehe nicht, warum zum Beispiel so Leute wie der Ryan Grafenberg
in
München nicht funktioniert und in Liverpool voll funktioniert. Warum ist das so? Also liegt es dann, der kann ja nicht von heute auf morgen als Fußballspiel lernen. So, liegt es am Trainer, liegt es an was liegt es? Weil Bayern den geholt hat, haben sie ihn ja nicht ohne Grund verpflichtet. Und,
ja, der Brazzo hat schon gute verpflichtet, muss man schon sagen.
Also es ist ja so. Also ich meine, er ist ja, nochmal, wenn der jetzt danach zu Hoffenheim gewechselt wäre und wäre dann Stammspieler geworden, ja, dann hätte ich gesagt, okay, klar.
Aber Liverpool,
die sind momentan Tabellenführer in der Premier League oder Zweiter oder so.
Ja, Tabellenführer, glaube ich, ja.
Also das ist eine Geschichte, die ich nicht nachvollziehen kann, muss ich ganz ehrlich sagen.
Fabi, du? Stimme ich dir zu? Um das kurz noch zu verdeutlichen, Stanisic hat bisher 250 Minuten Bundesliga für Leverkusen gespielt.
In Köln 17 Spielen.
Er ist sechsmal nur eingesetzt worden in der Bundesliga.
Ja.
Und dabei nur 250 Minuten absolviert. Also das ist nichts. Er hat sich ja selber schon beklagt, dass dieser Wechsel...
Aber er hätte bei Bayern hätte nicht gespielt. Der hätte auf der rechten Seite, wo er eingesetzt worden wäre, da hätten entweder der Masraoui oder der Leimer gespielt.
Ja, aber wenn es dann Leimer dann auf der 6 braucht, hättest
du... Oder in der Innenverteidigung hat man alles schon.
Und ich meine, kommst du eigentlich auch zu Afrika und Asien Cup dann später?
Komm schon. Aber jetzt hätte ich
entwickelt sich ja positiv für den FC Bayern.
Jetzt hätte ich aber erst gehofft, dass der Fabian nochmal etwas auf das Fiasko des Deadline Days.
Komm schon. Also Grafenberg, völlig richtig, habe ich auch schon. Ist so ein Personal, habe ich schon verdrängt. Tut mir unglaublich weh, dass so ein junger, talentierter Mann es beim FC Bayern nicht schaffen durfte. Warum er so einen abgibt. Verstehe ich nicht. Zumal man am längeren Hebel sitzt. Er hat einen Vertrag und dann muss ich halt einfach mal sagen, nee, pass auf, du kriegst schon deine Zeit. Hab Geduld, du kriegst schon deine Zeit.
Aber der hat es ja nicht gekriegt.
Ja.
Und das ist das, was ich nicht nachvollziehen kann. Warum kriegt er es jetzt beim Klopp? Warum integriert denn der Klopp hervorragend in die Mannschaft? Warum ist er da, ich will nicht sagen Stammspieler, aber warum spielt er da meistens? An was liegt es?
Weil der Tuchel kaum bis gar nicht rotiert. Da kann man jetzt sagen, warum rotiert er nicht?
Aber der war ja unter dem Nagelsmann, hat er auch keine Chance gehabt.
Ja. Ich verstehe es nicht, warum man da an diesem Platzhirschen Kimmich, Goretzka immer so krass festhält. Man kann doch da, der Klopp ist ja da einfach, die rotieren in England anders. Gut, man könnte sagen, sie haben noch mehr Wettbewerbe, noch mehr Spiele, weniger Pausen. Aber man könnte aus Sicht des FC Bayern schon etwas mehr rotieren. Und das ist der Pragmatismus, den der Tuchel hier an den Tag legt. Der hat seine Stammelf gefunden. Vielleicht war das auch sein Ziel jetzt fürs erste halbe Jahr in dieser Saison. Wirklich eine Achse bilden, wirklich eine feste Formation finden und dann hier zu viel durchprobieren. Aber vielleicht ist auch, ich kann nur mutmaßen, ist auch der enge Kader, da hat auch jegliches Risiko oder jegliche Rotation ins Reich der Fabeln verwiesen. Und ja, Deadline Day, können wir sagen, war ja absolutes Fiasko für den FC Bayern. Erstens, dass da so ein Verein wie der FC Bayern an so einem hektischen Tag überhaupt in der Not ist, was machen zu müssen und ist dann so dermaßen verkackt. Also
Betonung liegt auf müssen.
Ja,
also in den vergangenen Jahren haben sie auch oft am Deadline Day noch Spieler geholt, aber das waren dann oft so Zuckerle.
Genau. wirklich, aber dass sie mussten und das geht dann schief, dass du so unter Druck stehst, das wissen doch die anderen Vereine auch. Der FC Fulham wusste genau.
Aber wer hat da gepennt? Wer?
Also alle, Hönes, Rummenigge, alle in dieser Transfer-Taskforce, das haben schon haben anscheinend Brazzo und Kahn da jegliche Führungsstärke, Qualität vermissen lassen und dann dieser Übergang in diese, was weiß ich, in diese bunte Mixtur an Alt-Internationalen hat es auch nicht auf die Schnelle, auf die Reihe bekommen oder eben, sie haben es echt nicht so als so dringlich empfunden, ich weiß es nicht.
Ich glaube, der Tuchel hat schon, soweit ich mich erinnere, auch vor dem Deadline Day darauf hingewiesen, dass er noch jemanden braucht.
Oh, ja.
Also am Tuchel, der ja eigentlich Ansprechpartner Nummer 1 ist, was die Kaderzusammenstellung ist, kann es nicht gelegen haben. Also das kann nur sein, dass sie nicht ernst genommen haben oder einfach das Geld nicht ausgeben wollten.
Was mich jetzt allerdings wieder positiv stimmt, und das müssen wir einmal so rausarbeiten, seit diese neue Führung da am Werk ist mit Dresen und mit Christoph Freund, nicht nur, ich will es jetzt gar nicht an Transfers messen, das kommt jetzt erst noch. Jetzt muss man schauen, was machen sie mit Blick auf die neue Saison. Aber es wirkt alles ruhiger, es wirkt alles gefestigter, es dringen kaum noch Interna nach außen. Null. Da wird alles, was jetzt vielleicht im Januar passiert, vielleicht passiert ja gar nichts, wissen wir nicht, aber es geschieht alles seriöser, scheinbar seriöser, als das im Sommer oder in der Zeit davor.
Aber Fabi, dir müsste doch eigentlich der Fauxpas am Deadline Day voll in die Karten gespielt haben als selbsternannter Fußballromantiker, weil ich glaube, solche Leute wie ein Pavlovic hätte es dann nicht zweimal hintereinander in der Startelf gesehen.
Ich habe es gerade auch bei unserem Coffee Date beim Zufälligen genau.
Wie lange wart ihr bitte in der Kaffeeküche? Das ist ja Wahnsinn. Ganz Vormittag.
Genau das habe ich, genau diese Personalie habe ich gebracht. Für solche Leute ist es natürlich dann auch wieder schön, dass sie keine Holding Six geholt haben. Das ist ein Traum. Und ich habe die steile These aufgestellt, dass sie jetzt auch im Winter keine Holding Six holen werden.
Weil sie haben auch nicht.
Sie werden, jetzt musst du mal abwarten, heute sind die Afrika-Cup-Nominierungen eben bekannt gegeben worden und Choupo-Moting ist ja schon gleich gar nicht einmal im Kader. Also der muss gar nicht weg, der ist da. Der Masraoui ist zwar nominiert worden, ist aber noch verletzt, steht nun also noch in den Sternen, ob der überhaupt weg muss. Auch und der Kim ist jetzt der Einzige aktuell mit dem Masraoui mit Fragezeichen. Ah, die zwei sind weg, okay. Aber da du da jetzt hinten akuten Bedarf hast, glaube ich eher, dass der Fokus gerade auf dem Innenverteidiger liegt und auf einem Rechtsverteidiger. So wie ich die Bayern kenne, holen sie wahrscheinlich einen, der es sowohl als auch, also der sowohl innen als auch außen spielen kann, der dann durchaus ein paar Cent mehr kostet. Und ich glaube, wenn ich es richtig interpretiere, die Äußerungen der letzten Tage, dass sie dann, wenn sie einen neuen Rechtsverteidiger oder einen möglichen Rechtsverteidiger haben und dann mit Kimmich, Goretzka, Leimer und Pavlovic dann über ein Quartett auf dieser Sechs verfügen, das eigentlich reichen sollte. Und ich glaube, dass sie von der Entwicklung von Pavlovic auch überrascht worden sind, dass sie den nicht so am Schirm hatten. Weil man muss ja sagen, ich habe den das erste Mal live in Dortmund gesehen, wo er dann Halbzeit, kurz nach der Halbzeit ist der ins Spiel gekommen, glaube ich, bereitet das Tor vom Harry Kane vor. Und jetzt auch die letzten beiden Spiele gegen Stuttgart und
er schießt so die Freistöße.
Und wie?
Hervorragend.
Und wie?
Aber der Tuchel hat ja schon gesagt, er ist ja darauf angesprochen worden, ob sie jetzt die Holding Six dann sparen in der Winterpause. Dann hat er gesagt, nee, also wir können das nicht auf den Schultern vom 19-Jährigen legen. Aber ich könnte mir durchaus auch vorstellen, dass sie trotzdem einen Sechser suchen, jetzt auf dem Transfermarkt und vielleicht, dass der Tuchel das durchzieht, was ganz Fußball Deutschland fordert, auch für die Nationalmannschaft, dass der Kimmich noch rechts wandert. Auch bei Bayern. Oh. In der Nationalmannschaft steht es ja kurz bevor scheinbar.
Steile These hier. Steile These.
Naja, aber das finde ich, also das ist halt scheinbar die Top-Position für den Kimmich. Also scheinbar ist so.
Die Frage, ob Kimmich selbst das also sagt.
Ja gut, aber
Also, der soll auf sein Konto schauen und hinspielen
und spielen,
wo ihn der Trainer hittert. Beim besten Willen, das kann man nicht vorstellen, dass der Kimmich auch bei Bayern nach rechts wandert, weil diese Möglichkeit hätte man ja jetzt schon gehabt. Das durchzuziehen, hat es ja der Conny Leimer machen müssen. Wenn es der Nagelsmann durchzieht, sage ich Respekt, wenn er das wirklich macht, weil so ist ja der einzig richtige Weg, dass persönliche Befindlichkeiten da hinten anstehen und da alles für den Teamerfolg investiert wird. Wenn ich mich recht erinnere.
Kai Havertz könnten es holen für außen.
Der kann bei Bayern Rechtsverteidiger spielen, genau. War es 20 beim Champions League-Titel, bei diesem Turnier in Lissabon, hat Trainer Flick an Kimmich nach rechts geordert bei diesem Turnier, gell?
Ja, ja.
Genau.
Ja.
Und das, genauso ist es. Wenn der Bedarf da ist, muss sich jeder Spieler dem Teamgedanken, diesem Teamerfolg unterordnen.
Ja,
mag er noch so von sich überzeugt sein.
Es ist
halt nun mal auffällig. Er ist eben eher, was ich mir vorstellen könnte und sagen könnte, wenn da wirklich eine Holding Six à la, wer das in Perfektion spielt, Rodri von Manchester City, der ist eine Holding Six. Wenn der da spielt und dann rutscht du Kimmich eins nach vorne auf die sogenannte Acht, das könnte ich mir wieder vorstellen, ist vielleicht das System, was Tuchel gerade spielen lässt. Wenn da Rodri, Kimmich, Musiala, Kane, Sané und Coman spielen. Boah. Sag ich, hallo, aber wer ist dieser Rodri, ne? Diesen Typen zu finden, ob das der Palinha ist, weiß ich nicht, da kenne ich den Typen zu wenig.
Kone, von Gladbach?
Nein.
Ist im Gespräch?
Nein.
Also im Gespräch.
Mag sein, ja, aber der ist qualitativ zu weit weg. Also da lasse ich lieber ein Pavlovic bin.
Vielleicht gehen wir mal kurz zurück auf den Zeitstrahl, weil der zeigt jetzt schon sehr schön, worüber wir jetzt schon länger so im Subtext reden, nämlich die mangelnde Tiefe, die der Kader momentan hat. Das haben wir nämlich, also was ich mir mal rausgeschrieben habe für die neue Saison, für so markante Spiele, die so ein bisschen Wendepunkte vielleicht auch waren, war eine Partie am 1. November.
Volkstrauertag.
Volkstrauertag.
Und Allheiligen auf einen Schlag.
Genau, Volkstrauertag. Ausnahme nicht in Saarbrücken. Da war es ein großer Fest- und Jubeltag, weil der drittklassige 1. FC Saarbrücken hat den FC Bayern aus dem DFB-Pokal rausgeschmissen. Da musste der De Ligt früh verletzt raus. Conny Leimer kam für ihn, aber Kimmich ist nach hinten in die Innenverteidigung gerutscht. Da hat man schon gesehen, wie wahnsinnig dick der Kader besetzt ist in der Defensive. Gut, wie es halt läuft, muss man am Ende sagen. Ich habe mir mal die Statistik rausgeschrieben, ist schon geil. 18-4 Torschüsse, 75% Ballbesitz, 19-0 Ecken. Aber kassierst halt in der 96. Minute das Siegtor von Saarbrücken. Muss man auch ehrlich sagen, Glückwunsch an Saarbrücken. Die haben halt gefightet bis zum Schluss, haben an ihre Chancen geglaubt, haben es wahrgemacht. Und das darf im FC Bayern nicht passieren, dass du gegen einen drittklassigen Gegner in der 96. Minute noch das Tor kassierst. Das darf defensiv einfach nicht passieren. Ist aber passiert und es war nicht das einzige Mal jetzt im zweiten Teil des Kalenderjahres 23, dass da defensiv nicht alles so gut lief.
Widerspruch?
War super Leistung?
Nein. Erstens Widerspruch, dass der FC Bayern im DFB-Pokal beim 1. FC Saarbrücken ausscheidet, gibt es nicht. Das gibt es eins von 100 Mal, dass das passiert. Aber dieses Spiel jetzt anzuführen als Beweis für die mangelnde Tiefe im Kader ist auch falsch, weil egal, da muss die zweite Mannschaft vom FC Bayern auf dem Platz stehen.
Und da hat er ja rotiert.
Die zwar nur in der Regionalliga spielt, aber wer beim FC Bayern, wer das Wappen des FC Bayern auf dem Trikot trägt und in Saarbrücken auf dem Platz steht, für den gibt es nur eine Option, das ist den Platz als Sieger zu verlassen. Wenn sie das nicht machen, haben sie versagt. Und zwar auf ganzer Linie. Punkt aus, Amen, Ende.
Da sind wir uns einig.
Da sind wir uns einig.
Gar
wo
kein
ich
Widerspruch.
Dir widerspreche, ist, dass das eine von mehreren defensiven Unzulänglichkeiten gewesen wäre. Sehe ich komplett anders. Die Bayern hatten genau zwei Aussetzer. Das war einmal Frankfurt 1-5 und das Pokal aus in Saarbrücken. Was die Bayern mit diesem kleinen Kader allerdings bis jetzt in der Liga abreißen und auch in der Champions League, das verdient meiner Meinung nach Respekt und auch ja, Anerkennung. Und das ist, wenn du statistisch das vergleichst, was der Stefan gerade schon angeschnitten hat, Bayern steht bombastisch da. Sie haben halt heuer einen mit Leverkusen, einen, der noch, sage ich bewusst, der noch mitgehen kann. Aber viel pragmatischer, als es der FC Bayern macht, und das habe ich ganz am Anfang gemeint. Bayern spielt jetzt nicht immer diesen Hurra-Fußball. Bayern spielt nicht immer diesen tollen Fußball. Bayern spielt nicht immer den ansehnlichsten Fußball. Exemplarisch das letzte Spiel, jetzt weiß ich es wieder. Das letzte Spiel gegen Wolfsburg. Dieses Spiel hätten sie, sage ich, vor einem halben, dreiviertel Jahr hätten sie dieses Spiel verloren. Die waren eine Halbzeit lang sehr gut. Danach, das war purer Kampf. Und das war Pragmatismus vom Allerfeinsten. Es ist nicht schön, es ist nicht attraktiv, aber es ist erfolgreich. Und das ist das, was ein FC Bayern im zweiten Halbjahr 23 auszeichnet und nicht defensive Unzulänglichkeit.
Moment, ich habe nicht gesagt defensive Unzulänglichkeit, ich habe gesagt mangelnde Tiefe im Kader. Wenn ein Joshua Kimmich als Innenverteidiger.
Ja, dann muss er das können.
Er muss es können, da bin ich bei dir. Und gegen den drittklassigen Gegner muss er es auch besser können. Ja. Aber trotzdem ist die Frage, warum gibt es überhaupt diese Notwendigkeit? Noch ein anderes Beispiel anzubringen, das war am 17. Dezember, das war das 13-0 gegen den VfB Stuttgart, schönes Ding. Eingewechselt wurden da Tell, Schupo und Kretzig. Ich habe mal geschaut, wer danach noch auf der Bank saß.
Akili.
Daniel Perez als dritter Torhüter. De Ligt, der eigentlich noch
für den Notfall,
also der was Harakiri gewesen wäre, den auf den Platz zu schicken, und der berühmte Aseko Nkili.
Ja, sag ich doch. Wer kennt ihn nicht?
Also ich kannte ihn nicht bis dahin. So, das ist die Tiefe des FC Bayern-Kaders im zweiten Teil des Kalenderhalbes.
Das wissen wir ja, dass der Kader zu klein war für eine ganze Saison, ist klar. Ja. Aber was sie in diesem halben Jahr draus gemacht haben, ist top.
Da sind wir ja dabei.
Und was sie jetzt im Winter, ich glaube nicht, dass die zwei, drei neue Leute holen, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es eine, wenn es ganz, ganz gut läuft, werden es zwei. Aber ich glaube nicht, dass es mehr werden, und weil es das, der Wintertransfermarkt einfach auch nicht hergibt. Und wenn wir mal ganz ehrlich sein, der FC Bayern darf nicht mehr diesen Fehler machen und irgendwelche Lückenbüßer holen.
Ja, aber das,
wer war das Daily Blind letztes Jahr?
Aber Fabi, das ist ja auch der Punkt, es ist nichts am Markt. Also jetzt
der Stefan sondiert auch schon.
Dass der Harry Kane jetzt da neuer Mittelstürmer des FC Bayern ist, das ist super, und das ist, kann man ihnen nur gratulieren. Das ist übrigens auch der Grund, warum solche engen Spiele gewonnen werden, weil du hast halt jetzt wieder einen vorne drin, der die Dinger macht. Aber du hättest ja, was hättest du denn für Alternative zum Kane gehabt? Keine. Also du hättest Leute, naja. Also
der von Neapel?
Der wäre ähnlich
preisgehabt. Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt einen Kane anschaue und die ganzen anderen Kandidaten, die ansonsten zur Auswahl gestanden sind, ist der Kane schon nochmal eine Stufe drüber. Ja. Aber von der Kategorie, da hast du eine Handvoll, und das Gleiche gilt doch auch für die Mittelfeldspieler. Und welcher Verein gibt denn einen Sechser ab, der richtig gut performt?
Ja, aber dann wird es teuer. Und deswegen glaube ich, dass sie maximal einen neuen holen, weil dieser neue, der wird richtig.
Aber du tippst auf so einen Defensiv-Allrounder.
Ich denke, Optimalfall wird es einer, wie Tuchel gesagt hat, der sowohl innen als auch rechts verteidigen kann. Wenn du den bekommst, der darf dann auch gerne, ich nenne jetzt einfach mal Hausnummer, 60, 70, 80 Millionen kosten, den werden sie holen. Aber ob es dann darüber hinaus noch jemand gibt?
Fabian, der Daily Blind, glaube ich, ist aber auch aus dieser Not geboren gewesen. Ich meine, der hat ja trotzdem.
Aber so der hat ja so die Qualität für Bayern nicht gehabt. Quizfrage, wo spielt der gerade?
Der Daily Blind, ich habe es. Kürzlich habe ich es mal irgendwo.
Völlig überraschend. Der spielt beim FC Girona in der spanischen Liga und ist Tabellenführer.
Ja, stimmt, genau. der Überraschungstabellenführer. Da habe ich es gelesen gehabt. Nee, aber der Daily Blind war halt insofern, da haben wir damals auch drüber gesprochen gehabt. Der hat halt, was weiß ich, knapp 100 Länderspiele für Holland auf dem Buckel und zig Champions League-Spiele. Den hättest du reinwerfen können. Der hat rein mit seiner Erfahrung alles richtig gemacht. Also das war der Grund, warum ich einen Daily Blind hole, auch wenn er nie gespielt hat. Oder wenn man jetzt im Nachhinein sagt, naja, das war ein Fehleinkauf, weil er nie gespielt hat. Ich glaube einfach, die Notwendigkeit, dass er spielt, war dann irgendwo nicht da.
Ist die Frage, ob jetzt eigentlich die Notwendigkeit da wäre, genau so jemand zu haben. Im Idealfall vom Niveau her über Daily Blind, brauchen wir nicht reden.
Du brauchst so ein, schau mal, jetzt ist der Kim ist weg.
Ja, ja.
Und du hast jetzt nur De Ligt und Upamecano.
Aber trotzdem, die Frage, die sich mir stellt, ich habe jetzt mit dem Tell, mit dem Gretzig und mit dem Pavlovic drei Leute, die wirkliche Alternativen sind und wo wahrscheinlich jeder Bayern-Fan gerne sehen würde, dass die häufiger spielen und häufiger spielen und zum Einsatz kommen. So, jetzt wenn ich natürlich einen Sechser hole und setze den Pavlovic vor die Nase oder irgendeinen Offensivspieler und ich setze den mit dem Tell vor die Nase, dann bin ich ja wieder so, wie ich es eigentlich nicht haben wollte. Die Frage ist dann für mich schon, was für einen Spieler holt man dann? Holt man dann trotzdem nicht vielleicht irgendeinen erfahrenen Mann, der sich mit der Bankdrückerrolle zufrieden gibt, eben vom Schlage vom Daily Blind, um den Jungen den Weg nicht zu versperren, dass man eben sagt, okay, Pavlovic, du spürst jetzt, bis deinen ersten gravierenden Fehler machst und dann greife auf den anderen zurück. Oder holst du dir wirklich die Granate, die langfristig spielen kann, auch vom Alter her? Das ist ganz, ganz schwierig, weil wenn ich mir jetzt, wie wird der Portugiese geheißen, wenn
Cancelo.
Ich mir, dann wird der auch spielen. So, ja. Mhm. Und dann ist halt der Zug für den Pavlovic für die nächsten Jahre abgefahren. Und das ist, finde ich, immer das große Problem, welche Art von Spieler hole ich jetzt?
Na, also ganz klar von der Art, Nummer zwei, muss ich holen, wie du gesagt hast, diesen auf Sicht, der jetzt nicht nur ein halbes Jahr aushilft, sonst stehe ich im Sommer vor dem gleichen Problem wieder, sondern ich kann jetzt schon einen holen, der sowohl innen als auch rechts verteidigen kann. Der wird halt teuer, das ist, was ich gesagt habe. Aber deswegen glaube ich, dass es einer wird und nicht zwei oder drei. Und ich glaube oder ich hoffe, dass sie ja keine Holding Six holen, weil der Palinha wird teuer. Der ist ja selten dämlich, der Typ, Entschuldigung, aber noch kurz nachdem der Wechsel zum FC Bayern geplatzt war, hat er ja gleich mal seinen Vertrag verlängert bei Fulham mit dem einzigen Hintergedanken, dass Fulham für den noch mehr Geld kassieren kann, weil jetzt die Vertragslaufzeit noch länger ist. Fulham weiß genau um die Nöte des FC Bayern auf dieser Position und das wissen alle anderen Vereine auch. Und deswegen ein Palinha wird ja mit 70 bis 80 Millionen taxiert, was Bayern investieren müsste. Das Gleiche dann, und da denke ich dann von der Priorität her, ist eher ein Innenverteidiger, der gleichzeitig rechts spielen kann, höher zu bewerten als ein defensiver Mittelfeldspieler. Weil, wie gesagt, du hast jetzt aktuell drei mit De Ligt, Upamecano und Kim. De Ligt kommt aus einer doch fast zweimonatigen Verletzungspause, weißt nicht, wie belastbar er sofort wieder ist, weil er muss ein Dauerspieler sein jetzt. Du musst jetzt bis Mitte Februar, bis der Kim wieder von der Asienmeisterschaft kommt, muss dieser Mann spielen. Und deswegen glaube ich, dass er Innenverteidiger mit Option Rechtsverteidiger absolut die Priorität
gibt. Wenn, also genau in dieses Anforderungsprofil würde passen, Doppelpunkt, und wenn, schauen wir mal, Klammer auf, wenn der Einfluss vom Uli Hoeneß nur riesengroß ist, Stichwort Leverkusen, Dominanz, dann holen sie einen Tau.
Nein. Hat ja Leverkusen.
Also das wäre die Taktik, Entschuldigung, aber das wäre die Taktik von Hoeneß der letzten Jahre gewesen, einen direkten Gegner schwächen.
Das hat ja die Bild-Zeitung schon mal probiert, genau dieses Spiel. Und da hat ja Leverkusen ganz klar gesagt, und das finde ich stark sowas, Winter braucht kein Mensch bei uns anklopfen.
Ja, das haben schon mehr gesagt.
Ja, ich glaube aber mit so einem Konzern im Hintergrund kannst du dir es auch leisten, das ein oder andere unmoralische Angebot abzulehnen.
Und Trainer gleich noch mit.
Aber jetzt haben wir ganz viel über defensive Verstärkung schon geredet. Was mir bei der Vorbereitung auf den Podcast nochmal so richtig aufgefallen ist, das ist die...
Ja, du hast dich vorbereitet?
Ja, hin und wieder schaue ich davor mal in den Kicker rein und dann ist gut, ne? Aber Kicker ist das Stichwort, nämlich die Kicker-Noten. Und das fand ich total frappierend. Und vielleicht kann mir einer der hier anwesenden Experten das erklären. Nämlich die Kicker-Noten, die Bayern in Verteidigung gegen Eintracht Frankfurt hatte. Das war der 9. Dezember.
Stark.
Das 1:5. Ich glaube, das war zweimal ein Sechser.
Ja. Wenn nicht sogar viermal.
Eine Woche drauf gegen VfB Stuttgart war Kim Mann des Spiels mit einer glatten 1:0 und Upamecano sein Partner immerhin mit einer 2,0. Also in einer Woche beide desolat, in der Woche drauf auch gegen einen starken Gegner, muss man sagen, VfB Stuttgart in der Saison, auch wirklich, wirklich, wirklich ein Brett, die musste auch erstmal schlagen. Beide wirklich auf einem Top-Niveau. Was ist da los? Was hat sich da getan in einer Woche? Beziehungsweise warum können die in der einen Woche so unterirdisch spielen und die Woche drauf glänzen sie dann wieder? Kim übrigens gegen Stuttgart mit seinem ersten Bundesliga-Tour.
Frankfurt war ein kollektiver Aussetzerpunkt. Ende. Mhm. Sowas muss man dieser Mannschaft auch einfach mal zugestehen. Da braucht man jetzt nicht mehr reininterpretieren, als da drin steckt. Sie haben in diesem halben Jahr, und das ist schwierig, sie haben mich zufriedengestellt, wirklich, was sie diesen Weg, sie scheinen wieder auf dem richtigen Weg zu sein, dass da mal so ein Ausrutscher wie gegen Frankfurt passiert, ist okay, ist einfach verkraftbar. Was nicht passieren sollte, ist sowas wie in Saarbrücken, weil ja, du einfach damit einen Titel leichtfertig herschenkst.
Aber rein was die Ergebnisse angeht, also ich bin ja bei dir, wenn man sich mal die Bilanz anschaut, dann sind die mit 16 Punkten nach 6 Spielen souveräner Gruppen, erst in ihrer Champions League Gruppe, brauchen wir nicht reden. Bundesliga momentan Platz 2, 38 Punkte aus 15 Spielen, nur eine Niederlage, das ist die genannte in Frankfurt. Also rein von den Zahlen her auch super. In der Bundesliga dann mal eben VfB Stuttgart 3-0 weggeballert, BVB in Dortmund mit 4-0 geschlagen, übrigens für mich mit einem der schönsten Tore, die ich diese Saison bisher gesehen habe. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, da hat Sané ja eigentlich fast am eigenen 16er den Ball bekommen, leitet ihn mit der Hacke auf Goretzka weiter. Ich habe die Szene mir vorhin nochmal angeschaut. Ja. Goretzka marschiert durchs ganze Mittelfeld. Ja. Sané läuft nicht nur mit, sondern überläuft die komplette Dortmunder Mannschaft und Goretzka, um dann vorne den Pass wieder von Goretzka aufzunehmen. Liegt nach rechts in Strafraum und Kane schiebt nur noch ein. Also ein Kontertor, wirklich wie aus dem Bilderbuch, traumhaft.
Also Gerüchten zufolge steht Mats Hummels immer noch im Strafraum und versucht, diesen Angriff zu unterbinden.
Aber das ist es halt. Du gewinnst 14-0 in Dortmund gegen den BVB und das war, muss man dazu sagen, das war 3 Tage nach der Niederlage gegen Saarbrücken.
Und das ist es, dieser Pragmatismus, den ich meine.
14-0 in Dortmund ist kein Pragmatismus.
Doch, nein. Der
Pragmatismus, das ist eine Leistung.
Nein, Pragmatismus des FC Bayern ist es, wenn es drauf ankommt, sind wir da. Das haben sie einmal verkackt und das war Saarbrücken. Alles andere, Champions League, Manchester United, du hast die im eigenen Stadion dominiert, du hast ihm nach Belieben. 4-3 klingt viel, viel knapper, als dieses Ergebnis war, weil du in der Nachspielzeit, glaube ich, allein sind noch 3 Tore gefallen. Also der Bayern muss bis zur 75. da 4-5-6-1 führen. Also das, wenn es darauf ankommt, waren die da und haben abgeliefert.
Du hast es, also ganz ehrlich gefragt, heißt es, der DFB-Pokal ist in der Wertigkeit für den Verein bzw. die Spieler einfach nicht die große Nummer?
Nee. Zu gewissen Teilen ja, aber sie haben es jetzt nicht leichtfertig hergeschenkt. Das haben sie nicht
gemacht. Nein, das meine ich gar nicht, aber ich meine, dass einfach die Motivation oder die Konzentration nicht auf natürlich, dem Level ist.
Wenn du auf einem Kackplatz bei einem Kackwetter bei einem Kackgegner antreten musst, das sind es halt dann auch kleine Diven, weißt schon, die wissen, Flutlicht, Champions League, Manchester United, bam. Flutlicht, Topspiel, Dortmund. Flutlicht, Topspiel, Stuttgart,
also, top. Wenn ich da was sagen darf, ich glaube, dass die Spieler selber, die jetzt schon länger dabei sind, dass das die enorm wurmt, im DFB-Pokal schon wieder draußen zu sein. Der letzte DFB-Pokal,
und zwar
noch früher, der letzte DFB-Pokal-Erfolg ist schon sehr lange zurück und ich glaube, dass ein Zusammenspiel von
war vielen... War das nicht 2020 oder sowas? Oder habe ich das falsch im Hinterkopf?
Ganz naja, wo sie alles gewonnen haben, oder?
Genau,
klingt logisch.
Das Triple gewonnen haben. Aber ich glaube, dass das wirklich so, also das ist ja jetzt nicht so, dass das dass der FC Bayern da das alleine immer verkackt, sondern das hast du ja überall. Ja? Du hast ja überall, dass kleinere Vereine, die 1-2 Ligen drunter sind, die vermeintlich größeren gewinnen. Also, und auch mit den Ausreißern wie 1-5 in Frankfurt. Ich glaube, Tom, wir haben uns dann kurz danach mal am Gang getroffen und haben wir darüber gesprochen. Und das hat es ja schon immer gegeben. Also die hochgelobte 11 der 70er Jahre mit Müller und Beckenbauer, die haben auch in Kaiserslautern 7 Stück erwischt oder so. Das hat es immer wieder gegeben. Das ist ein Phänomen, das man, glaube ich, mal generell untersuchen müsste, was da der Grund ist. Meine eigene Theorie ist einfach, dass die so in jedem Spiel so unter Druck stehen, dass sie in jedem Spiel gejagt werden und dass es halt einfach mal Tage gibt, wo es nicht läuft. Und Fabi hat gerade schon richtig gesagt, kollektives Versagen. Ich glaube, dann geht so ein Spiel einfach in den Bach runter und dann erwischt auch mal ein bisschen mehr. Aber DFB-Pokal, glaube ich, das ist so ein Zusammenspiel. Ich meine, natürlich fährst du nach Saarbrücken und denkst dir, hey, die schlagen wir. Das ist, also,
natürlich.
Nur mal, das siehst du ja, das ist, wenn der Kreisligist gegen einen A-Klassisten spielt oder der Bezirksligist gegen einen Kreisklassisten oder so, dann hast du im Toto-Pokal bei uns in der Gegend auch oftmals solche Ergebnisse. Warum? Weil der Größere vermeintlich Bessere hinfährt und sagt nicht einmal vielleicht bewusst, ich bin arrogant und gewinne, sondern die haben das im Hinterkopf. Das ist so. Wenn man selber Fußball gespielt hat, dann weiß man das. Ich meine, ich habe zwar nie die Möglichkeit gehabt, gegen tieferklassigere zu spielen. Großartig. Aber zumindest, es findet in den Köpfen statt. Und ich glaube nicht, dass die da dass die bewusst hingefahren sind und haben gesagt, nein, das machen wir nicht oder so. Und ich kann mich erinnern, der Kane war zum Beispiel 90 Minuten auf der Bank. Mhm. Also er hat rotiert, so viel auch zum Thema Rotation. Also Ottmar Hitzfeld als Meister der Rotation, seitdem hat es keiner mehr so richtig hinbekommen, weil das Problem vom Rotieren ist halt, geht es schief, dann wird halt sofort drauf gehaut. So, und geht's und rotiert man nicht, sagt man, ja, die Bankdrücker kommen nicht zum Einsatz. Also wie du das machst, ist im Endeffekt verkehrt, aber.
Du musst das erfolgreich machen. Dann ist es völlig wurscht, wie du es machst.
Ja, das ist die große Schwierigkeit. Aber, und das muss ich aber trotzdem, ich mache jetzt nur mal die Brücke zum Nagelsmann schlagen, auch wenn es vielleicht schon langsam nervt, diese extremen Ausschläge hast du, finde ich, unter der Nagelsmann-Ära nicht gehabt. Also so 1:5 kann ich mir jetzt nicht erinnern. Und sie sind ja im DFB-Pokal gegen Freiburg ausgeschieden, allerdings schon unter dem Tuchel, seiner Ägide. Also ich finde, dass die krassen Ergebnisse, wo man so sagt, boah, 1:5 in Frankfurt und boah, ging so Brücken raus, das war jetzt alles unter Tuchel. Trotzdem bin ich weit davon entfernt zu sagen, die sind in einer Krise oder ich finde, dass der Tuchel das alles schon richtig macht. Für mich beweist es bloß, dass es keine Mannschaft ist perfekt und schau dir die ganzen anderen Großen an, vor Real Madrid über Barcelona, wie sie auch immer heißen.
Selbst Manchester City,
Man City strauchelt ohne Ende momentan, ja. Das ist eigentlich Wahnsinn, ja. Und denen geht es alle so oder jeder Mannschaft geht es irgendwann mal so. Das ist finde ich, ganz normal.
Ja, da sind wir uns einig. ich habe mir noch eine Sache rausgeschrieben für mich. Ich habe mir nämlich so kurz überlegt, was wäre für mich aus den Spielen, also ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Entlassungen, sondern was wäre irgendwie in den Spielen so meine Szene der Saison gewesen, wo ich sage, wow. Und erst dachte ich nehme dieses Tor, was ich vorhin genannt habe, also gegen Dortmund eben mit Sané und Goretzka und Kane, und zwar auch, weil es für mich sinnbildlich steht, Sané, der die absolute Wiederauferstehung gefeiert hat unter Tuchel und wirklich eine grandiose Saison spielt. Leon Goretzka, der im Sommer, das ist nicht so lange her, der war eigentlich angezählt. Ja. Es hieß, wenn sich ein abnehmender Verein findet, dann darf er gehen. Der sich wieder zurückgekämpft hat, zurückgefightet hat, bis auch jetzt wieder der Verein eigentlich voll hinter ihm steht und auch Tuchel nur lobende Worte verliert und der wieder so ein bisschen als dieser Box-to-Box-Spieler glänzen darf. Und Kane vorne, ja, der einfach einer der komplettesten Stürmer ist, die ich je gesehen habe. Wie du es vorhin gesagt hast, der trifft halt von der Mittellinie. Der staubt aber auch im Strafraum ab. Also ich dachte erst, ich nehme diese Szene. Und dann habe ich mich aber noch an eine Katsche Schwarzenbeck-Gedächtnisaktion erinnert. Das war im März noch unter Nagelsmann gegen PSG. Wer von euch erinnert sich noch? Boah, das ist lange her.
Jahre her.
Die Licht mit dieser Monster-Grätsche.
Ja. Das Gegentor verhindert.
Genau, ja, wo Jan Sommer sich unter Druck setzen lässt, mit Ball im eigenen 16er den Ball vertändelt. Der PSG-Spieler schießt.
Wer hat geschossen? Vitinha.
Ja. Das ist jetzt relevant, weil?
Nix, ich wollte bloß Fachgespräch hier.
Der Fabian wollte bloß angeben, ich habe schon verstanden. Gut, er kann es auch. Und die Lichter rauscht daran. Und
ja, wie er sich selber feiert danach.
Ja, aber auch die Fans, wie die ihn gefeiert haben. Und es war am Ende, war das eigentlich, es war kein Tor, was Zähne des Spiels, sondern diese Grätsche, dieser unbedingte Wille zu verteidigen. Das hat, glaube ich, auch Tuchel hinterher gesagt. Entschuldigung, Tuchel, Nagelsmann natürlich noch hinterher gesagt. Naja, 90% aller Verteidiger hätten halt gedacht, naja, das Ding ist halt drin, da kann ich jetzt auch nichts mehr machen. Und die Lichtracker, dann fand ich Wahnsinn. Wäre für mich, wenn es den gäbe, mit dem Katsche Schwarzenbeck Gedächtnis Award versehen. Vielleicht sollte man den mal einführen. Habt ihr auch irgendwelche Szenen aus der Saison noch vor Augen, wo ihr sagt, boah, geile Nummer?
Also spezielle Szene nicht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist fast jedes Tor vom Harry Kane eine Wohltat anzusehen. Und zwar aus dem Grund, also ich kam jetzt bloß, ich weiß nicht, gegen wen das war, Darmstadt von der Mittellinie?
Darmstadt,
genau. Also das war schon extrem spektakulär. Aber was mich am Kane so beeindruckt ist, er ist eigentlich so ein unspektakulärer Stürmer. Also ich habe in der Statistik gelesen, dass er die drittmeisten Kilometer abgespult hat, was für einen Mittelstürmer schon erstaunlich ist. Aber die Art und Weise, wie er seine Tore macht, so völlig unspektakulär. Und du kannst da schon fast sicher sein, dass wenn der eine Chance vom Tor hat, das dann klingelt. Und seine Abschlüsse, finde ich, sind so nüchtern. Aber er trifft jedes Mal die Bude. Und das sind für mich so die Szenen. Ich habe es vorhin schon gesagt, Bayern kann sich glücklich schätzen, jetzt wieder einen Knipser vorne drin zu haben, weil dann so enge Spiele, die letzte Saison vielleicht nur verloren wurden oder unentschieden, die gewinnen es halt jetzt meistens. Das ist ja auch mit gewisser Pragmatismus, aber schon auch, dass du vorne diese Lebensversicherung drin hast. Wobei man natürlich, ich kann mich schon erinnern, wie wir damals alle von der Nagelsmann-Ära geschwärmt haben, ja, jetzt Flügelflitzer und falsche Neun und tralala. Und man macht sich nie wieder abhängig vor einem Stürmer wie Lewandowski. Also,
jetzt haben wir wieder genau. Diese Kombination darf mich immer interessieren, oder? Nagelsmann mit Kane.
Das ja, darf mich immer noch. Aber nochmal, du bist jetzt im Endeffekt trotzdem wieder so weit. Also, jedes Mal, wenn er sich an den Oberschenkel langt oder wenn er mal kurz gefoult wird, dann denkst du, oh Gott, hoffentlich bitte. Er ist ja doch schon 30 und so, aber der Mann ist Wahnsinn, ja. Das ist wirklich Wahnsinn. Und ich kann es eigentlich nicht nachvollziehen, warum von den reichen Premier League Clubs sich den keiner geschnappt hat. Also das kann ich nicht nachvollziehen.
Er wollte ja vor einem Jahr zu Man City, die für ihn, schlag mich tot, 160 oder 180 Millionen geboten hatten. Und boah, jetzt bin ich echt überfragt.
Ja, jetzt der Haaland bei uns.
Ob er den Wechsel letztendlich abgelehnt hat, also ob Tottenham, nein, ich glaube, der Tottenham-Besitzer ist hart geblieben und hat gesagt, Pfeiferdeckel, du bleibst steht da.
Okay. Ja gut, das haben sie beim FC Bayern am Anfang auch gesagt.
Ja, aber da soll ja dann Kalle Rummenigge eine nicht unentscheidende Rolle gespielt haben bei diesen Verhandlungen. Aber das führt mich, ich habe keine Szene an sich des Jahres, sondern für mich ist, dass der FC Bayern scheinbar, immer unter Vorbehalt, scheinbar wieder echte Führungskräfte auf den Positionen hat, weil, was ich gerade schon angedeutet habe, was nämlich bis zur Übernahme von Dresen, Freund und den ganzen Konsorten teilweise durchgesteckt wurde, an interner nach außen gedrungen ist. Natürlich ist es für uns, und wir sind ja doch irgendwo Redakteure, Journalisten, und ist es für uns auch eine Freude, wenn sowas rauskommt, aber für einen Verein wie den FC Bayern, wo es um Seriosität und um Erfolg und um wirtschaftliche Power geht, da ist so eine Führung Gold wert, wie sie der FC Bayern jetzt hat. Und was man so hört, kommt ja da jetzt noch Kollege Eberl dazu, dem werden wir eine Sonderfolge, denke ich, widmen, wenn es dann irgendwann im Februar, glaube ich, verkündet werden soll. Aber
ja, Leute, hier habt ihr es zuerst gehört, ja. Im Februar kommt er.
Ja, was man jetzt so hört. Also sie wollen jetzt auf diese Transferperiode bis 31. Ja. noch abwarten. Und die nächste Aufsichtsratssitzung ist sowieso erst am Anfang Februar. Und da sollte es dann final abgesegnet werden. Und danach gibt es die offizielle Verkündung mit Eberl. Und dann hoffe ich, dass der FC Bayern auch auf den Führungspositionen wieder diese Weltmacht oder diese Weltnummer ist, die ja lange Zeit war.
Ich meine, so Leute wie der Dresen zum Beispiel, die stehen natürlich auch nicht so im Fokus wie der Oli Kahn. Das, also gerade was die Yellow Press betrifft, das muss man natürlich schon sagen.
Also der hat natürlich eine ganz andere Chance, wirklich seriös, ruhig zu arbeiten. Weil
sich keiner für ihn interessiert eigentlich.
Ja, und weil er natürlich auch, wie soll ich sagen, wenn Oliver Kahn irgendwo in einem Restaurant auftritt, dann weißt du genau, dass die Kameras klicken. Wenn Jan-Christian Dresen in einem Restaurant aufläuft, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass den Ikoner erkennt, ziemlich hoch.
Genau.
Ja. Und was passiert mit Bastian Schweinsteiger? Weltklasse-Szene, habt ihr Tuchel mit Schweinsteiger bei einem Espresso-Martini. Natürlich sofort wieder in der Bild-Zeitung gewesen. Wie der Schweinsteiger dann schön gesagt hat, Mensch, du, nicht einmal mehr ein Espresso kann man trinken gehen, ohne dass es in der Presse landet. Haben sich angeregt unterhalten und Herbert Heiner hat ja auch sowas in diese Richtung schon fallen lassen, dass sie da, dass er sich da einen Posten wünschen würde.
Das ist mir bisher vorbeigegangen tatsächlich. Was wäre denn da denkbar?
Das weiß ich nicht. Also ich würde jetzt eher so in Richtung, was weiß ich, Hausmeister.
Also ich würde es, ich muss ganz ehrlich sagen, ich
glaube jetzt nicht.
Ich würde es sehr begrüßen. Ich würde es auch begrüßen, wenn der Lahm mit seiner Europameisterschaftsdingens da fertig ist, dass er dann auch zum FC Bayern kommt. Gerade was das Ausland betrifft, da wird er genau das hochgelobt, dass der FC Bayern eben von ehemaligen Spielern geführt wird.
Hat er jetzt eine Weile nicht so gut geklappt?
Ja, klar. Ich meine, man kann natürlich immer wieder mal, also es hat jetzt mal für 2 Jahre nicht so gut geklappt.
Ja, natürlich. Wobei, aber du hast natürlich recht. Insgesamt
finde ich schon das, super war, oder?
Ja, Brazzo sind wir uns einig. Ja. Guter Mann.
Ja, eben. Also bloß
Fabian, Oli. Nicht den Kopf auf die Tischplatte schlagen.
Davor hat es ja jahrzehntelang gut geklappt.
Ja, natürlich. Und dass das natürlich Teil dieser Erfolgs-DNA des FC Bayern ist,
das ist uns auch einig. Und interessanter Aspekt aus Stuttgart auch, was man so hört, ist ja auch Philipp Lahm.
Also
da nicht so unbeteiligt. Der ist ja der offiziell, glaube ich, Berater oder wie sein offizieller Posten da ist beim VfB. Und er muss da einen gehörigen Einfluss und Mitsprache und ein Mitspracherecht auch bei Transfers haben, was man so vernimmt, was man liest. Und er soll jetzt nicht ganz unbeteiligt sein. Nicht nur die Porsche-Millionen.
Beim VfB, haben jetzt jüngst 3 ehemalige Größen ins engere Umfeld geholt.
In
Buchwald, in Hansi Müller, glaube ich, und in Hillebrand.
Aber
die Stuttgart.
Ja, eben, aber da waren doch Lahm, schlag mich tot, wer noch, Khedira.
Der Lahm, echt,
ja,
Stuttgart,
ja.
Also das ist jetzt an mir vorbeigegangen,
dass der Lahm. Nee, die sind da als Berater tätig. Und der dritte ist jetzt nicht gefallen, der hat so einen offiziellen Posten als Teammanager oder irgend sowas. Wie hat er geheißen? Ah, ist ja wurscht.
Ist ja wurscht, ist nur der VfB bei seiner Bayern-Podcast.
Eben, aber weil er sagt, Lahm wäre schön, wenn er auch wieder hier wäre. Also
nee, mit Lahm meine ich jetzt einfach Synonym dafür, dass ihm ehemalige Spieler, Thierry Ory, jetzt fällt es mir wieder ein, also ich bin großer Fan von den Michael Richards, Thierry Ory, ich glaube Fox Sports ist das oder so, die Expertenrunde, und der hat jetzt mal, ist gefragt worden, welchen Verein er am beeindruckendsten findet, und dann hat er den FC Bayern genannt, eben weil das ehemalige Spieler sind und weil es familiäre Atmosphäre nach außen hin ausstrahlen.
Ja, aber nach allem, was wir jetzt da so besprochen haben, gehe ich mal davon aus, 2023, haben wir schon gesagt, war durchaus ein sehr, sehr spannendes, aktives Jahr. 2024 wird nicht minder spannend. Also wenn sie dann tatsächlich jetzt erstmal nochmal einen Innenverteidiger oder einen Defensiv-Rounder holen, dann im Februar tatsächlich einen Eberl vorstellen, dann schauen wir mal, ob Leverkusen tatsächlich das Ding nach Hause schaukelt oder ob der FC Bayern am Ende doch wieder am letzten Spieltag, Fabian nickt schon leicht
vor
sich hin, wieder klares Ding.
Also die Leverkusener müssen vielleicht...
Für wen jetzt hat?
Für Bayern.
Die Leverkusener müssen jetzt im Afrika-Asien-Cup 5 nicht unwichtige Spiele abgeben.
Und treffen Anfang Februar, glaube ich, ist das Spiel zu Hause gegen die Bayern. Ja, die sind nicht schlecht.
Absolut.
Aber ich glaube, du hast vor der letzten Saison auch schon gesagt, Bayern wird ganz klar Meister mit x Punkten Vorsprung.
Und am Ende war es halt einer. Ist doch wurscht.
Aber absolut positiv ist, sie sind in der Winterpause in Portugal.
Ach so, im Hotel vom Triple Sieg 20.
Und, nee, aber
nicht in Katar.
Genau.
Und im Hotel, war wirklich, ja, im gleichen Hotel, wie sie das Triple geholt haben.
Und was ungewöhnlich ist, nach dem Rückrundenauftakt erst.
Ja,
also nach dem ersten Spiel. Hoffenheim und dann sind sie in Portugal, genau, und dann geht's weiter.
Weil sie am Freitag gegen Hoffenheim und erst am Sonntag gegen Bremen spielen und dazwischen hauen sie ab.
Das ist, finde ich, auch generell untergegangen. Diese Trennung von Katar, wir haben es mal, glaube ich, kurz angesprochen, aber das war ja trotzdem ein Punkt, da habt ihr ja seinerzeit eine Sonderfolge drüber gemacht, kann ich mich entsinnen.
Ist also natürlich die Frage, ob das wirklich jetzt
ob eine... Ob die Trennung von Bayern-Seite oder von,
genau,
Katar
aus. Genau, ob das jetzt wirklich eine moralisch bewegte Trennung von Bayern-Seite aus,
nein,
war. Nein. Oder okay, ob so war das, glaube ich. Also ich habe gelesen, dass die Kataris auch nicht so happy darüber waren, dass das ständig in so einem negativen, genau, Kontext kommuniziert in Europa, weil eigentlich willst du ja Werbung machen. Gell?
Genau, und der Vertrag ist einfach dann nicht mehr verlängert. Genau.
Nee, aber dann ist zumindest, zeigt es auch wieder, wie groß der Einfluss von Fans sein kann. Weil ich meine, die Negativwerbung haben sie ja doch die Fans in erster Linie bekommen. Vom FC Bayern Seite ist ja nie was Negatives drüber kommen. Die haben gesagt, na, wissen wir noch nicht, ob wir verlängern. Aber die Fans haben ja da richtig...
Ja. Ja, ja, das auf jeden Fall. Und es gab jetzt vorhin schon so viele Brücken, ich wollte da aber nicht unterbrechen, ehrlich gesagt. Also von ehemaligen Spielern, die in die Verantwortung kommen und so weiter. Ich wollte am Ende noch einen kleinen Streaming-Tipp abgeben zu einer Serie. Keine Werbung, wir kriegen aber kein Geld dafür, also dumm von uns. Aber einfach ein Service-Charakter für euch. Eine Serie, die ich mir zurzeit reinpfeife zwischen den Feiertagen, wenn es einmal geht, das ist Gute Freunde auf RTL Plus, ein Streaming-Service, ein kostenpflichtiger, nach dem Buch von, ich glaube, Thomas Hütterlin war es, der dieses Gute-Freunde-Buch geschrieben hat. Und ja, da geht es um den Aufstieg des FC Bayern ab Ende der 60er Jahre in die 70er Jahre hinein. Die Folgen sind immer bestimmten Spielern gewidmet. Die allererste Folge, da geht es gleich um Gerd Müller. Und ja, dann kommen halt die üblichen Verdächtigen, Sepp Maier, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Uli Hoeneß, also so dieser klassische Fünfer. Und es geht wirklich vom Aufstieg, wo der FC Bayern auch in München noch die ganz klare Nummer 2 war hinter den Löwen, bis eben ja in diese Zeit, wo sie dann Europa dominiert haben. Wo allerdings, wie du gesagt hast vorhin, Stefan, auch das ein oder andere Negativergebnis auch dabei war, wo sie mal wieder sich, keine Ahnung, viel haben einschenken lassen. Ja, wie soll ich sagen, das Ding unterhält durchaus. Man muss, glaube ich, auch akzeptieren, dass die Charaktere oft ein bisschen eindimensional bleiben. Also ich sage mal so, Gerd Müller, das schlichte Gemüt aus der Provinz, der eigentlich nur Tore schießen will und ansonsten eigentlich für nichts richtig im Kopf hat, ist mir eigentlich ein bisschen zu schlicht. Sepp Maier, ja, es ist eine schöne Szene, wie er dann quasi seinem Vater, der da einst wegen ihm einen Job verloren hat, einen Europapokal überreicht, ist total nett, ein bisschen tränendrüsig. Ich glaube, ganz so einfach und schlicht ist Sepp Maier auch nicht. Und Franz Beckenbauer, der, wie wir wissen, ja eigentlich nur von allen geliebt werden will, wenngleich ihm da sein eigenes Ego an der einen oder anderen Stelle durchaus im Weg gestanden ist. Also ein bisschen scherenschnittartig, aber trotzdem alles in allem unterhaltsam. Man darf es, glaube ich, nicht als historisches Stück nehmen, denn das ist es nicht. Mhm. Es ist inspiriert von wahren Ereignissen, aber es ist keine historische Serie, sondern es ist durchaus fiktional, aufgebaut auf realen Charakteren. Was auch auffällt, es gibt so ein paar Anekdoten beziehungsweise Zitate aus der FC Bayern-Historie, die werden dann immer wieder so gefühlt so ein bisschen mit dem Vorschlaghammer gebracht, so als Fanservice, dass der geneigte Fan, also ich in dem Fall, vom Fernsehen sagt, ja, da haben sie es gesagt, da haben sie es gesagt. Also wenn dann der Robert Schwan zum Paul Breitner sagt, ich kenne nur zwei intelligente Menschen, Robert Schwan am Vormittag und Robert Schwan am Nachmittag, ist er, ja, genau, jetzt hat er es gesagt. Ob der das wirklich jemals zum Paul Breitner gesagt hat und wenn, ob das dann in dieser Situation war, ob es dieses Gespräch in der Form überhaupt gab. Ja, keine Ahnung, ich war nicht dabei.
Hast du alle Folgen schon gesehen?
Nein, ich bin noch dabei. Ich habe jetzt gerade die Paul Breitner-Folge gesehen. Die war ein bisschen schwierig, was finde ich wiederum ganz gut zu Paul Breitner passt.
Okay.
Dem Marxist mit Maserati. also haben es auch ganz schön angefangen mit seinem Spätzl Uli Hoeneß, mit dem er in der WG in München gewohnt hat. Das letzte war jetzt gerade die Szene, wo sie sich verabschiedet haben, weil Paul Breitner auszieht und quasi eine eigene Bude bezieht und wo sie sich dann umarmen und Paul Breitner zu Uli sagt, Uli, wir sind die besten Freunde und das wird immer so bleiben.
Und, Gesundheit.
Genau. Aber wie gesagt, man ist gut unterhalten. Was irgendwie für mich die halbe Miete ist, sie haben viel historisches Filmmaterial eingebaut. Also wirklich es ist ja gestaged, also es sind ja Schauspieler, die das alles spielen, auch wir haben vorhin schon kurz drüber geredet, auch die Szenen auf dem Trainingsplatz und so weiter, es sind alles Schauspieler, aber sie haben wirklich historisches Filmmaterial von Spielen eingebaut. Finde ich überhaupt nicht störend, dass der Franz Beckenbauer plötzlich anders ausschaut im historischen Filmmaterial als im gestagten Teil. Finde ich sehr, sehr schön, diese alten Szenen nochmal zu sehen. Also auch solche Nummern wie bei diesem Spiel gegen Schalke im DFB-Pokal, wo er dann den Ball hochdantelt hat, bis ihn alle Fans ausgepfiffen haben und ja, nett gemacht. Und natürlich die Inszenierung der 1960er und 70er Jahre mit der Mode von damals, den Autos von damals. Also richtig schön, wenn man dann so einen schnittigen Spieler, wenn man so einen Spieler in so einem schnittigen Sportwagen vorfahren sieht. Und dann hat er aber original noch so einen Zweitakt-Tucker und da denkst du so, okay, waren andere Zeiten. Total witzig aus heutiger Perspektive. Es gibt ungefähr keine Szene, wo niemand mindestens ein Bier in der Hand hat oder eine Zigarette raucht. Also ich glaube, Chick Tschaikowski sieht man, den damaligen Bayern-Trainer Ende der 60er Jahre, sieht man in keiner Szene ohne eine Kippe in der Hand. Und da hat sich, glaube ich, viel geändert. Also original, wenn man einfach nur die Szene in diesen Umkleideräumen sieht und man denkt sich, boah, wie jetzt gerade der Geruch von Schweiß sich gegen den Geruch von Zigaretten und Alkohol durchsetzen muss. Wow. Also gut, dass es kein Geruchsfernsehen gibt. Aber ansonsten, wie gesagt, nicht historisch, aber durchaus unterhaltsam. Wie war's denn? Habt ihr auch schon mal reingeschaut?
Hab schon mal reingeschaut, aber noch nicht in dieser Tiefe wie du. Also das kann ich jetzt hier sagen. Also ich bin zufällig drüber gestolpert und fand die ersten Szenen ganz fesselnd und amüsant, kann man durchaus auch sagen. Ist durchaus mit einer Portion auch Humor zu sehen.
Also ich will es unbedingt sehen und ich bin kürzlich auch drüber gestolpert in verschiedenen Mediatheken, ZDF, ARD, glaube ich, oder so, gibt es ja die ganzen Europapokalspiele aus den 70ern zum komplett nochmal nachschauen und das ist auch super interessant mit einem Originalkommentar drauf und so weiter. Also wenn man da, glaube ich, durch die Serie so ein bisschen angefixt wird, dass man so das dann, es ist schon super interessant, wie die damals gespielt haben, ja. Also was die einzelnen Spielertypen drauf hatten, ja. Also ein Uli Hoeneß zu sehen, was der für eine Rolle im Bayern-Spiel gehabt hat, an Franz Beckenbauer, an Gerd Müller vorne drin. Also es ist schon wirklich faszinierend, weil selbst ich, der Methusalem in diesem Podcast, habe das natürlich jetzt auch nicht mehr so am Schirm, weil ja damals einfach fast keine Spiele übertragen worden sind. Also das ist auf jeden Fall auch empfehlenswert, sowas dann sich mal reinzuziehen.
Ja, und was es, glaube ich, auch zeigt, ist, wir haben jetzt gerade darüber geredet, über das Jahr 2023, das sehr bewegt war, wo sich sehr viel getan hat beim FC Bayern. Ja, das war beim FC Bayern schon in den 60er und 70er Jahren so, dass sich wahnsinnig viel bewegt haben, dass massive Egos aufeinander geprallt sind. Wie gesagt, wie realistisch die Charaktere jetzt gezeichnet sind, ob Robert Schwan tatsächlich immer nur der komplett durchtriebene, taktisch agierende Fuchs war und Wilhelm Neudecker, der damalige Präsident, wirklich immer nur der niederbayerische, vor sich hin grantelnde Bauunternehmer war, der eigentlich vor allem schimpft. Also eigentlich schimpft er in jeder Szene. Ich habe keine Ahnung. Aber was schon klar wird, ist auch, wenn man, wie diese Mannschaftsdynamik dargestellt ist, wie auch diese Abfolge von Erfolg und Misserfolg dargestellt ist. Weil es war eher nicht so, dass der FC Bayern immer Meister geworden ist. Das hat man, glaube ich, auch im Hinterkopf. Teilweise ein bisschen falsch, wenn man so als Nachgeborener diese ganzen 70er Jahre nicht erlebt hat, dass da mit sowas wie Borussia Mönchengladbach natürlich also auch eine andere Übermannschaft gab, zumindest eine Weile lang. Also man sieht, glaube ich, schon in der Serie, und das ist wirklich der Ringschluss zu dem, was wir vorher alles gesagt haben, bei FC Bayern war immer viel los. Am Ende des Tages ist es Fußballunterhaltungsprodukt. Der FC Bayern steht immer für grandiose Unterhaltung in allem, was er tut. Und das war damals anders als heute. Die Leute hießen halt damals nicht Manuel Neuer und Joshua Kimmich, sondern sie hießen halt Sepp Maier und Franz Beckenbauer. Und der damalige Harry Kane hieß halt Gerd Müller. Bin übrigens auch gespannt, da habe ich auch schon die Szene gehabt, wo der Gerd Müller seine, wie viel waren es, 40 Tore pro Saison geschossen hat. Mhm. Und auch sagt, Gerd, das ist ein Rekord für die Ewigkeit, das wird nie jemand brechen. Ja. Das ist natürlich aus der heutigen Perspektive. Also so,
Robert.
Genau.
Den bricht jetzt keiner mehr.
Genau.
Schauen wir mal.
Ja. Aber interessantes Ding, wer da Bock hat, sich das mal ein bisschen reinzuziehen zwischen den Feiertagen, wie es beim FC Bayern früher leicht fiktionalisiert zugegangen sein könnte. Ja, es macht Spaß, muss man wirklich sagen.
Und man kann es auch, ich, wie du es jetzt erzählt hast und ob das alles stimmt, ich glaube schon, das stimmt. Insofern, weil man es in einem sehr, sehr gut recherchierten Podcast vom Max Jakob Ost, finde ich, nachhören kann. Und, Fabi, jetzt musst du mir helfen, das Buch über den Gerd Müller oder
wie das Geld in
den Fußball kam. Ja, von Autor, kannst du mir das schnell sagen?
Hans Woller.
Von ja. Hans Woller. Ist das, finde ich, auch sehr, sehr gut recherchiert und beschrieben. Also wer es nachlesen, nachhören will, ich glaube, das ist dann auch sehr, sehr interessant. Da wird das eigentlich auch sehr detailliert nochmal alles aufgeführt.
Ja, ob es denn wirklich so war, dass der Robert Schmarrn das Bündel Geldscheine gezückt hat, um Mama Müller einen kleinen Zuschuss zu gewähren und sie zu motivieren, ihren Sohn zu motivieren, doch bei Bayern zu unterschreiben. Und ob es dann wirklich so war,
dass... Ich glaube, sowas auch bei Woller gelesen zu haben.
Und ja, ob es dann wirklich gestimmt hat, dass die 60er bei den Müllers klingeln und die vom FC Bayern machen aber die Tür auf und gehen gerade raus und sagen, Servus, ihr seid zu spät. Ja, keine Ahnung. Ja,
der Müller dachte doch, dass die 60er sind.
Und so wird es in der Serie auch dargestellt. Also da hockt und sie reden und irgendwann, genau, sein Bruder kommt rein und sagt, ja Gerd, gehst du die 60er? Und Robert Schmarrn lehnt sich zurück und sagt, schauen wir aus wie Blaue. Ja, und wie gesagt, amüsantes Ding. Man darf, glaube ich, wie gesagt, nicht alles für bare Münze nehmen, aber ja, beim FC Bayern war immer was los, damals auch im Jahr 2023 und vermutlich auch wieder im Jahr 2024. Mal schauen, ob alle Prognosen des Herrn Deeb wieder so eintreten, wie sie dieses Jahr schon teilweise nicht eingetreten sind, teilweise schon eingetreten sind.
Schauen wir mal, ob der Tuchel das Jahr 24 als Bayern-Trainer übersteht.
Oh, da würde ich...
Natürlich.
Nicht drauf wetten.
Das war jetzt ein Cliffhanger.
Das war ein Cliffhanger, wenn der Eberl erstmal die Strippen zieht. Jungs, ich würde sagen, das war's. Weihnachten ist vorbei, deswegen guter Rutsch, frohes neues Jahr, viele spannende Spiele, die da so vor uns liegen.
Bis dann.
Ciao,
Servus.
Ciao.
Servus.
Weiter, immer weiter. Der FC Bayern Podcast aus der Oberpfalz. Von Oberpfalz Medien.